Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die erste Hälfte der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht ist raus und wir wollen in einem ausführlichen Spoiler-Talk mal im Detail über die Serie sprechen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver, Die Ringe der Macht Staffel 2. Wir haben die ersten vier Folgen bzw. auch die erste Hälfte hinter uns und dachten, wir machen mal keine Folgenbesprechung, aber eine Kurzbesprechung der ersten Hälfte und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was ihr beide dazu sagt, weil wir noch nicht drüber gequatscht haben. Und ich starte mal alphabetisch mit dem Marcel. Was ist so dein Eindruck der ersten Staffel? Der ersten Hälfte.
Ja, erstmal, das war alphabetisch schon mal ein knappes Rennen.
Ist mir auch aufgefallen beim Reden.
Ja. Aber, also, mein Hauptproblem ist, bei mir springt der Funke nicht über. Aber, ich möchte dazu sagen, dass es durchaus Dinge gibt, die mir gefallen, die ich auch besser finde als in Staffel 1. Es gibt aber auch Dinge, die mich, ich sag mal, weiterhin stören oder halt schon echt auch stören. Aber der Hauptfaktor ist, dass es für mich zu zerfahren ist und deswegen der Funke nicht überspringt. Aber wir können da nachher nochmal genauer drüber sprechen. Ich hatte mir im Vorhinein überlegt, für mich hat es ein bisschen was von Game of Thrones, von der Erzählweise, aber es funktioniert nicht wie Game of Thrones, weil die Dialoge nicht so gut sind wie bei Game of Thrones. So viel erstmal von meiner Seite. Aber es gibt auch ein paar positive Dinge, über die wir reden können. Also ich möchte es auch nicht nur verteufeln, sondern gibt schon auch coole Aspekte meiner Ansicht nach.
Dem würde ich mich im Groben, glaube ich, anschließen. Also ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen reingestartet in die zweite Staffel, muss aber sagen, mein Stand derzeit ist, es gefällt mir ein Ticken besser als die erste Staffel tatsächlich. Ich habe auch gerade einzelne Handlungsstränge, die mich immer wieder massiv rauswerfen und also ich finde die Serie hat einfach Aspekte, die haben in der ersten Staffel nicht funktioniert, funktionieren in der zweiten Staffel immer noch nicht. Gerade was so Logik-Sachen und so weiter angeht, aber auch Dialoge und ganze Narrativen, egal, gehen wir später auch in Detail drauf ein. Was ich allerdings ganz allgemein gesagt schwer fand, ist den Wiedereinstieg tatsächlich von bei der zweiten Staffel. Können wir vielleicht auch gleich ein bisschen detaillierter besprechen, aber bei dem einen oder anderen Narrativ, bei der einen oder anderen Storyline muss ich nochmal richtig in mein Gehirn kramen, was ist denn da nochmal passiert? Mhm. Und deswegen, ich fand es nicht ganz so einfach, wieder einzusteigen. Und jetzt, wo ich vier Folgen gesehen habe, bin ich ein bisschen drin und ein bisschen mehr drin auch als in Staffel 1. Das ist...
Oh, ja. Ich glaube, da sind wir alle auf ähnlichem Level. Also ich hatte mir vorher nochmal so eine Zusammenfassung angeguckt und da habe ich auch gemerkt, ach, stimmt, also bei mir ist relativ viel in Vergessenheit geraten, was nicht gerade für Staffel 1 spricht. Und es ist natürlich schwer, dann auf so einem bröckligen Fundament Staffel 2 aufzubauen. Deshalb bin ich weiterhin auch nicht begeistert, aber ich bin bei euch und finde sie etwas stärker als Staffel 1. Also sie haben sich vielleicht ein paar Sachen zu Herzen genommen. Was mich aber weiterhin stört, ist, was du gerade auch meintest, die Dialoge. Also ich bin einfach nicht reingezogen. Also hin und wieder hat man auch, also die Dialoge finde ich echt hölzern, oft, nicht immer. Und das ist irgendwie so schade. Und hin und wieder, was mich dann wirklich stört, ist, dass man irgendwie epische Szenen und epische Musik hat und ich gucke mir das an und fühle einfach nichts und denke mir so, das hat Herr der Ringe also wesentlich besser gemacht. Deshalb weiterhin eine leichte Enttäuschung, aber mit kleinem Lichtblick.
Ich finde auch, was für mich da ein bisschen, also wir gehen ja nachher so ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die Hauptcharaktere oder auf die Hauptschauplätze ein und gehen das noch mal ein bisschen detaillierter durch. Aber davor wollte ich daran anschließend noch sagen, mir fehlt auch ein bisschen so ein, klar, es gibt diesen übergeordneten roten Faden, ja, also die Wiederkehr von Sauron ist so ein bisschen der übergeordnete rote Faden, aber irgendwie gibt's trotzdem so ganz viele kleine Unterziele, die verfolgt werden. Und bei der Herr der Ringe Trilogie war das ja ganz klar. Das war einfach sozusagen gut gegen böse. Es gab die ganz klare Mission, den Ring vernichten. Und parallel müssen die anderen halt versuchen, möglichst viel Radau zu machen und die Orks möglichst zurückzuhalten, damit Frodo es schafft, dahin zu kommen. Das war total straightforward und total klar. Das heißt, alle Abenteuer auf dem Weg hatten immer dieses große Ziel. Und das fehlt mir da manchmal so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ja, da läuft jetzt so diese Nebenstory. Okay, die existiert halt, die gibt's halt. Aber wo soll die hinführen? Warum gibt's die? Und das, ja, das fehlt mir ganz häufig, um da wirklich zu connecten und wirklich zu sagen, ah, okay, jetzt machen wir wieder einen Schritt in diese Richtung. Und dadurch kommt das auch auf, was du meintest mit dieser Musik versus, was man dann dazu empfindet. Ne? Du hast die epische Musik von Herr der Ringe, aber dieses epische Gefühl kommt nicht rüber. Das ist einfach schade, weil es teilweise schon, das muss man finde ich auch sagen, schon teilweise gut aussieht. Nicht immer, ich habe in manchen Sachen immer noch paar Schwierigkeiten von der Optik. Da hatte ich bei Staffel 1 ganz große Probleme mit, finde ich jetzt ein bisschen besser. Aber ja, die Optik ist dann teilweise passend, aber es kommt trotzdem nicht an.
Was da auch der Faktor ist, ne, du kannst ja theoretisch so kleine Nebengeschichten erzählen, wenn du als Zuschauer involviert bist in die Figuren.
Ja.
Weil wenn du jetzt wieder Game of Thrones als Beispiel nimmst, zum Beispiel die Arya-Geschichte, die hat ja mit dem Main-Plot fast gar nichts zu tun, ne, über viele Staffeln lang. Ist aber alles egal, weil die Figur dich super interessiert und weil das drumherum halt super erzählt ist. Also es wäre alles kein Problem, wenn die Figuren sehr interessant wären, wenn man da sehr involviert wäre in die Geschichte der einzelnen Figuren. Aber man will diese große Story, weil die Figuren nicht so interessant sind, so vom Gefühl her. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der da nicht so ganz funktioniert.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir können ja am Ende mal leicht ranken, welche Story-Arcs wir so am besten finden und am schlechtesten. Also welche Figuren wir interessant finden und welche nicht so.
Finde ich gut,
ja. Würde mich wirklich mal bei euch interessieren.
Ist nämlich eine Diskrepanz wirklich und ist auch keine kleine.
Ja. Und genau, wir haben uns jetzt so 5, 6 Story-Arcs hier rausgeschmissen. Schmissen ist das richtige Wort dafür. Und starten mit Sauron. Halbrand oder wie auch immer er unter anderem genannt wird. Startet ja mit einer Rückblende, was ich zuerst ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu checken. Und wie Sauron ja mit den Orks da und Adda schon vorher irgendwie rumhing, Herrscher werden wollte und es nicht schafft.
Ist aber auch schwer zu checken, weil es zwei verschiedene Schauspieler sind. Sowohl für Adda als auch für Sauron.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen. Also verständlich.
Ich fand es sehr schade, dass der Adda-Schauspieler gewechselt hat. Aber der Neue macht das solide. Ja, wie fandet ihr so die Rückblenden-Szene und wie Sauron zu Halbrand wurde, vereinfacht gesagt?
Ja, also so 50-50. Also ich fand's ja ganz nett von der Idee her, dass sie uns jetzt einmal zeigen, wie Sauron quasi schon mal gefallen ist irgendwie. Also dass der schon mal quasi getötet wurde. Fand ich ganz interessant. Dann diese Flabbermonster-Geschichte danach. Boah, was mich am meisten gestört hat bei der ganzen Sequenz, ist diese Zufälligkeit. Weil die Sequenz endet ja im Endeffekt damit, dass Sauron auf dem Boot ist und dann das Boot kentert und er dann auf Galadriel trifft. Ja. Und mein Gedanke in der Staffel 1 war noch, Sauron plant schon Galadriel zu finden. Und hier kommt nicht nur rüber, dass es ein Zufall ist, dass er auf diesem Floß ist. Es ist auch noch ein Zufall, dass er dieses Emblem dabei hat von der Königslinie. Mhm. Und ich fand den Throwback an sich nicht verkehrt von der Idee her, aber dann hätten sie über einen größeren Zeitraum den machen müssen, irgendwie wie er dann wieder sich als Mensch aufgebaut hat und dann erstmal Pläne geschmiedet hat. Weil so ist das jetzt, ich bin wieder ein Mensch, ich gehe auf das Boot kentert, Hi Galadriel, Staffel 1 startet. Und du denkst,
also, naja. Das hätten die versucht zu erklären, wie diese Zufälligkeit da zusammenkommt und es nicht wirklich geschafft.
Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Also ich fand an sich den, also deswegen sage ich, optisch gefällt mir einiges besser. Ich fand den Effekt ziemlich nice, wie er dann da so leuchtet, quasi explodiert und dann die ganze Landschaft so sich verändert sozusagen. Und auch danach dann dieses, okay, das Adar dann halt sagt, okay, und jetzt seid ihr frei und, ne? Und das fand ich eigentlich alles ziemlich cool. Und dann die Flabbermonster-Geschichte fand ich auch ein bisschen, ja. Ich weiß halt nicht, ob man manchmal, wenn man sowas zeigt, nicht auch ein bisschen das Mystische davon wegnimmt. So, also manchmal möchte ich sowas gar nicht sehen. So, ich weiß, der ist irgendwie echt ein krasser Typ, der Sauron. Und du hättest mir einfach nur zeigen können, dass Blut da irgendwie runterrinnt und, ne, dass halt irgendwie noch was da am Leben ist, hätte mir schon völlig gereicht. Wie das dann genau funktioniert, hätte ich nicht sehen müssen. Also, dass das dann so langsam wieder ein bisschen mehr Materie wird und er ist dann halt so ein halber Körper, der sich so fortkriecht und so, das nimmt's für mich ein bisschen weg, leider.
Aber ich finde gerade dieser Punkt mit, der ist ein krasser Typ, der Sauron, das ist nämlich, was ich in ganz vielen Szenen einfach gar nicht spüre. Also ich finde den Schauspieler nicht schlecht, der versprüht auch hin und wieder ein gutes Charisma, aber insgesamt in Staffel 1 hat er sich von irgendwelchen betrunkenen Leuten zusammenschlagen lassen und jetzt sind so teilweise so Szenen, wo ich so denke, okay, das ist Sauron, das ist das Auge aus Herr der Ringe, dieses mega mächtige Vieh und hier ist das so ein laffer Halbrand zum Teil. Da habe ich ganz große Probleme mit. Ich weiß nicht, was kann der nicht? Also eigentlich soll der ja so richtig gut manipulieren können. Das sieht man teilweise mal in Szenen. Aber dass der jetzt so ein obermächtiges Vieh ist oder das auch mysteriös noch ist, das spüre ich in fast keinen Szenen. Und das finde ich ganz schwierig, weil das ist ja der Hauptantagonist.
Ich finde teils, teils. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass er halt, aber das ist genau das Problem, das ist dann widersprüchlich mit zum Beispiel dieser Floßszene. Weil ich mir schon dann oft selber denke, okay, das passiert gerade eben nicht zufällig, sondern der weiß schon, was er tut und ne, der plant das so von langer Hand. Aber diese Floßszene, ja, macht das halt zunichte so ein bisschen. Und da denkt, okay, das war einfach nur Glück, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sie getroffen hat. Weil ansonsten finde ich den Plan ja an sich, der ja offensichtlich ist, okay, ich brauche halt möglichst viele von diesen Ringen verteilt auf die Völker, damit ich dann mir diesen einen Ring, ich denke mal schon, dass das halt der Plan halt ist, schmiede, um die anderen halt zu beherrschen. So, dass ich halt mit dem einen Ring Kontrolle habe über alle Völker. Ist ja auch ein smarter Plan und den verfolgt er ja auch auf eine clevere Art und Weise. Also das funktioniert für mich schon, wie er das halt vermittelt, wie er zu Celebrimbor halt hingeht und halt ihn da mit reinzieht in seinen Plan und ihm versucht zu vermitteln, hey, das ist die einzige Chance und ihm ja auch wieder vermittelt, dass er jemand anders ist. Also das finde ich an sich nicht schlecht, also das muss ich dem positiv zugute halten, aber ich verstehe, was du meinst, so in verschiedenen Szenen kommt das vielleicht nicht so rüber, das ist schon richtig. Es ist immer so ein Ungleichgewicht irgendwie zwischen, ja, das ist halt Sauron und dann wirkt er in einer anderen Szene halt wie ein etwas tollpatschiger Mensch. So, das passt nicht immer so zusammen.
Ich meine, nur als ganz kleines Beispiel, wo er da gefangen ist bei den Orks. Er geht ja nochmal nach Mordor, lässt sich ja da gefangen nehmen sozusagen. Also da das, ich sehe da einfach diese riesen Diskrepanz zwischen dem Sauron, den ich aus Herr der Ringe kenne, und dem anderen. Klar, es ist weit, viel weiter vorher, ist noch nicht der, der da ist, aber ich fand es an vielen Stellen schwierig. Das mit Celebrimbor fand ich aber auch gut.
Genau, ich finde nämlich auch, dass immer wenn du das Gefühl hast, dass Sauron einen Masterplan hat, und das hat er, das kommt insbesondere rüber, wenn er halt die Anatar, heißt der Anatar?
Als Anatar, glaube ich, ja.
Als Elb, die Szenen, da fand ich immer dazu das Gefühl, er weiß, er hat seine Schedule, er weiß, was abgehen muss, beeinflusst Celebrimbor und das funktioniert auch gut, weil er die auf diesen Stolz von Celebrimbor anspielt. Deswegen, auch als er sich dem offenbart hat und sowas, das waren mit die stärksten Szenen, fand ich bisher. Aber immer wenn der Masterplan von ihm durch Zufälle massiv beeinflusst wird, hast du halt das Gefühl, weiß ich nicht. Das hätte er jetzt schwer planen können, tatsächlich. Ich habe zwischen Folge 3 und 4 gibt es ja die Situation, dass diese Boten abgefangen werden, die von Lindor nach zu Celebrimbor auf dem Weg sind. Und da habe ich auch zuerst gedacht, wer hat die denn jetzt genau abgefangen? Also das muss ja Saurons Plan gewesen sein. Aber wer hat die abgefangen? Und dann dachte ich kurz, das ist wieder so ein Zufall. Aber jetzt in Folge 4 erfährt man halt, dass er diese Geister geweckt hat in diesen Höhlen, wo du wieder denkst, da hat er schon einen Masterplan gehabt. Aber dann denkst du wieder, wie ist denn diese Brücke kaputt gegangen? Und dann fragst du dich, Alter, hat das jetzt Sauron gemacht? Also die Serie schafft es immer so hin und her zu schwingen. Also so zwischen, okay, ein Masterplan, der ist richtig clever und dann riesige Zufälle und die Sachen sind einfach so, damit es jetzt einmal funktioniert und so.
Naja. Ich fand, eigentlich die Szene mit Arda zuerst gut. Weil ich dachte, okay, er ist einfach gerade noch nicht wieder an dem Punkt der Macht, dass er das jetzt so krass präsentieren könnte und sieht's halt in dem Moment als notwendig an, dieses Unterwürfige halt einmal zu spielen. Man merkt ihm auch an, der macht das ja auch nicht gerne. Aber er sieht halt seinen Masterplan und denkt sich, okay, das ist jetzt gerade notwendig, damit ich muss jetzt meinen Stolz kurz zurücknehmen, weil ich habe ja meinen Masterplan. Das wird aber dann wieder schwierig, wenn er sich halt dann Celebrimbor offenbart, wo ich mir dann denke, ja gut, also das hätte er auch so mit Arda machen können. Wenn er das halt kann, dann hätte er da auch schon etwas fetter auftreten können als Sauron und zeigen können, hier, ich bin's halt wirklich. Und ich glaube, dann, wenn er dann halt so mächtig wäre, die Frage ist halt, sind das im Prinzip bei Celebrimbor so Kartenspieltricks, sage ich mal, blöd gesagt? Also klar, er ändert seine Form, also er scheint schon eine gewisse Macht zu haben und ja auch. Aber es wird auch immer gesagt, er spielt mit dem Mind der Leute. Das heißt, das, was der Celebrimbor dann sieht und so, das kann ja auch sein, dass er das gar nicht in dem Moment sozusagen erschafft, sondern einfach in seinem Bewusstsein einpflanzt, diese Vision, wie er da aus dem Licht kommt und so. Deswegen frage ich mich halt die ganze Zeit, wie viel Macht hat er wirklich? Also könnte er jetzt wirklich, wenn er bei den Orks sich so offenbart und die ihn aber einfach attackieren, weil die haben ja schon noch ein bisschen Angst vor Sauron, hätte er dann wirklich die Macht, die zu besiegen, gerade? Und so wie es sich für mich darstellt, wäre es halt nicht so.
Ja, ja. Also ich finde schon, dass sie da, das fand ich an der, also fand ich auch okay, weil man hat schon das Gefühl, dass er kann sich nicht als Sauron offenbaren, weil er noch nicht diesen Einfluss hat über dieses Volk oder über die Orks. Die würden ihn einfach wieder abstechen, wie es halt schon mal passiert ist vor der Flabbermonster-Geschichte. Das heißt, er kann sich da nicht als Sauron offenbaren, zeigt aber wieder, dass er Kreaturen manipulieren kann mit diesem Wag, den er da quasi
auf seine Seite zieht.
Auf seine Seite zieht und abrichtet in der Gefangenschaft so ein bisschen.
Ja.
Mhm. Also ich fand das schon okay. Das ist halt immer so ein bisschen wacky hier und da, aber Sauron ist halt eine von den Storylines, die wirklich noch am interessantesten ist, meiner Meinung nach.
Bin ich nachher gespannt. Also ich muss auch nochmal eine Lanze brechen.
Ja.
Für Celebrimbor und Sauron, weil ich fand die Szenen, auch bevor der sich, offenbart hat, fand ich relativ stark, weil man da dieses Manipulative spürt. Mhm. Also wie er da am Tor ist und dann geht er ja genau auf die Sachen bei Celebrimbor ein, was so seine Ängste oder Wünsche sind, ne? Mit, ja, du wirst hier nicht richtig mit einbezogen, ne? Niemand sagt dir Bescheid und sowas, obwohl du eigentlich wieder Tolles bist. Und das spielt ja genau darauf ein, was Celebrimbor innerlich wünscht, wo man ja auch am Ende sagt er ja auch irgendwie, ja, ich muss jetzt hier was voranbringen und so.
Das ist meine Zeit.
Genau, das ist meine Zeit. Ja, ja. Das fand ich nämlich richtig gut. Das ist so ein Sauron, wie ich mir ihn vorstelle. Und wenn mehr von sowas kommt, noch kommt, wer weiß, dann bin ich auch wieder etwas besänftigt, sagen wir es mal so.
Auch, dass er ihn dann beschreibt oder ihm diesen Titel gibt, Lord of the Rings, finde ich auch richtig stark. Also es ist ja genauso dieses, okay, ja, ich bin halt der Herr der Ringe, ne? Der sie halt erschafft und damit sozusagen das Schicksal der Nationen herumreißt.
Ja. Also man muss sich an der einen Stelle halt ein bisschen fragen, weil Celebrimbor sagt ja, Galadriel hat mir gesagt, ich soll mich mit Halbrand nicht mehr treffen. Und jetzt müsst ihr mir nochmal helfen. Hat man das in Staffel 1 gesehen, dass Galadriel ihm, weil was hat sie ihm denn gesagt?
Dabei ist mein ganz großes Problem, wusste sie zu dem Zeitpunkt schon, dass es Sauron ist? Weil dann wäre es einfach nur dumm, nicht zu sagen, Halbrand ist Sauron, bitte triff dich nicht mit dem. Oder hatte die einfach nur in dem Moment, nee, aber das hat sich doch alles quasi,
das hat sich in einem Moment
geändert. Genau, das hat sich doch alles in einem Moment geändert. Also die war ja vorher auch vertrauensvoll ihm gegenüber.
In einem sehr dummen Moment,
muss ja sagen. Das stimmt. Aber das habe ich mich auch gefragt. Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Hat sie ihm einfach nur gesagt, ja, halte ich mal lieber von dem fern, ohne ihm zu sagen, dass es Sauron ist, was vielleicht schon eine wichtige Information gewesen wäre.
Vielleicht.
Ja, das war für mich auch etwas unlogisch.
Ja. Ja. Aber damit können wir eigentlich relativ schnell und gut auch zum nächsten Story-Arc rübergehen. Und zwar sozusagen Galadriel, Elrond, Gil-galad. Was treiben die ganzen Elben so? Und ich weiß es ehrlich gesagt nämlich auch nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass sie direkt warnen sollte, dass es Sauron ist. Und auch hier haben wir ja jetzt eine Szene, wo sie es einfach nicht direkt raushaut. Also Gil-galad fragt hier nach. Ja, wer ist das denn? Was ist Sache? Und irgendwie hätte ich an Galadriels Stelle gedacht, wenn ich jetzt erfahre, dass das Sauron ist, dann warne ich jetzt mal sofort alle. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, das ist sowieso, also wir befinden uns jetzt irgendwie in so einem Moment in Mittelerde, wo nur ein ganz kleiner Teil weiß, dass Sauron zurück ist irgendwie. Und offensichtlich, das Hauptproblem ist gerade diese Info zu spreaden. Also, weil die schaffen es ja nicht, das zu Celebrimbor zu transportieren und an anderen Enden. Ada weiß immer noch nicht, dass Sauron wirklich zurück ist. Also, oder? Weiß er das? Oder?
Naja, Halbrand sagt ihm das halt, ne? Aber.
Ja, stimmt. Ja. Genau so. Aber er weiß nicht, wer Sauron ist. Genau so. Also diese Halbinformationen verbreiten sich noch so langsam. Und ja, ich find's auch komisch, weil eigentlich ist Galadriels ganzer Antrieb ja, dass sie Sauron fangen will oder zur Strecke bringen will aus Staffel 1. Und jetzt weiß sie, Sauron ist am Start irgendwo. Jetzt würde man ja eigentlich denken, dass sie alles mobilisiert, was irgendwie mobilisierbar ist.
Ja.
Punkt.
Ja. Macht sie halt nicht. Ja, ich habe mich halt gefragt, weil man versucht, sich die Dinge ja dann selber zu erklären, ne? Ob das für sie mehr so ein persönlicher Rachefeldzug ist. Und gerade, weil er sie ja so krass getäuscht hat in Staffel 1, dass ihr das sozusagen fast peinlich ist, dass sie diese ganze Staffel über, das ist, da passiert ja schon ein bisschen was, nicht gemerkt hat, dass sie die ganze Zeit mit Sauron gemeinsam unterwegs war, wo ihr ganzes Ziel ist, ihn zur Strecke zu bringen. Und dass sie deswegen vielleicht eher denkt, ja, ich warne die schon, dass Halbrand nicht vertrauenswürdig ist, aber ich nehme das selber in die Hand. Dass sie das sozusagen im Alleingang irgendwie lösen will. Ist nicht klug und erklärt es auch nur so halb. Aber es war so mein bester Ansatz, um zu erklären, warum sie es nicht sofort allen sagt.
Ja. Ja, die Elben. Also, weiß ich nicht.
Ich finde, Elrond finde ich eigentlich ganz cool nach wie vor. Ich fand den in der ersten Staffel schon ganz cool. Ich finde den eigentlich immer noch ganz cool. Klar, das ist jetzt so der Einzige, der immer da jetzt auch dieselbe Linie fährt mit Anti-Ringe. Ist auch gut, dass es den Charakter gibt. Ich habe halt viel mehr Probleme mit Galadriel und auch mit Gil-galad habe ich auch große Probleme.
Ja.
Also vor allen Dingen in der ersten Szene, wo er mit Elrond spricht, hat er, glaube ich, die gesamte Zeit den Zeigefinger so oben und redet die ganze Zeit so, Freundchen, jetzt pass aber auf, jetzt mach aber keinen Mist. Und wirklich, das kann man ja mal machen, aber durch die gesamte Szene so. Und da kommt irgendwie auch nichts rüber. Also wenn ich so denke an Elrond in Herr der Ringe, in der Trilogie, da habe ich halt gemerkt, okay, das ist ein krasser Elb, so. Der hat Einfluss, der hat eine gewisse Majestätik irgendwie. Also da kommt einfach was an. Und bei Gil-galad habe ich das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das kommt irgendwie nicht so einfach nicht rüber, dass der halt der König ist.
Nee, der versprüht bei mir auch nicht so eine wahnsinnige Aura. Das finde ich auch sehr schade. Also muss ich ganz kurz einen Exkurs machen. Ich habe früher in meiner nerdigen Phase, die natürlich vorbei ist, so Tabletop-Herr der Ringe-Figuren gehabt. Wo man dann, ne, Orks gegen Elben und Menschen alles irgendwelche coolen Schlachten machen kann mit vielen Würfeln. War schon ganz lustig. Und da hatte ich Gil-galad als Figur und das war meine, eigentlich mehr oder weniger meine Lieblingsfigur, weil ich den immer so cool fand. Und die Serie hat es mir leider komplett versaut. Also ich würde nicht mehr mit diesem Charakter spielen.
Ja, das Problem ist halt, dass Gil-galad keine Szene hat, wo der mal so richtig den König raushängen lassen kann von den Elben. Weil er redet ja de facto immer nur mit Elrond oder Galadriel. Und du hast immer das Gefühl, dass die beiden halt auf seine Meinung so ein bisschen Fick geben. Das ist halt das gefühlt, stimmt, ja. Also so wie die den behandeln, ist es halt so gefühlt nicht wirklich der König von denen, sondern so, ja, der hat den Titel, aber wenn der Befehl jetzt kommt, muss er nicht so ernst nehmen. Also das ist so der Vibe, der darüber kommt. Und deswegen hat er halt auch wenig Imposanz. Also der ist einfach nicht gut etabliert als mächtiger König, finde
ich. Ich fand auch komisch, aber vielleicht geht das nur mir so, dass er dieses Lied singt. Irgendwie passte das für mich nicht. Irgendwie dachte ich mir, das Lied sollte jemand von den Elben singen und dann steht er halt als König einfach erhaben bei dieser Zeremonie mit dabei und sagt dann halt, was los ist. Dass er selber dieses Lied singt, fand ich irgendwie seltsam, irgendwie unpassend. Vielleicht stört das auch nur mich, aber für mich hat das irgendwie nicht zusammengepasst, dass er als die erhabene Majestät dieses Lied singt.
Aha. Um welches Lied geht's?
Kurz bevor die da quasi alles abbrechen wollen, weil der Baum halt nicht mehr lebt und so.
Ah, okay, ach, die Szene.
Genau, und das wird so eingeleitet mit so einer Kamerafahrt oder hört man so diesen Elbengesang, fand ich eigentlich auch ganz passend. Aber dann sieht man halt, dass er dieses Lied singt und irgendwie hat das für mich nicht zusammengepasst. Aber ist vielleicht auch eine Kleinigkeit, die scheint euch jetzt nicht so negativ aufgefallen zu sein.
Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, deshalb hat es mich glücklicherweise auch nicht so gestört. Ja, ich möchte noch einen kurzen Vergleich machen, warum ich Gil-galad noch mal schlecht finde. Und zwar, jetzt gehe ich auf die Hobbit-Filme ein, die ich nicht gut finde. Aber da gibt es zum Beispiel Thranduil, den Elbenkönig. Und der, finde ich, der hat Wumms. Den finde ich cool, da merkst du, der ist mächtig, der ja ist irgendwie auch verletzt innerlich und ist ein bisschen aggressiver und alles. Und der hat so richtig, vor dem hätte ich richtig Respekt. Und bei Gil-galad sehe ich es halt leider nicht.
Ich finde generell, dass die Elben das Übermenschliche, was du immer bei Herr der Ringe hattest. Also du hattest ja wirklich, wenn Elben im Shot waren, hattest du immer das Gefühl, das ist ein Wesen, das ist unglaublich alt und weise und mächtig und hat etwas Übernatürliches tatsächlich. Und diese Übernatürlichkeit, die kommt in der Serie nicht rüber. Für mich sind das Menschen mit spitzen Ohren und genauso viel Weisheit oder teilweise weniger als ein Durchschnittsbürger von Numenor.
Autsch.
Ja, aber also wie trotzig und patzig Galadriel halt manchmal ist und also
ja, das Problem ist halt, diese Weisheit wird vermittelt durch langsames Flüstern. und nicht durch kluge Handlungen oder kluge Dialoge oder kluge Entscheidungen, sondern einfach nur durch, okay, wir reden jetzt majestätisch miteinander. Aber das reicht halt nicht, um mir das als Zuschauer zu vermitteln, dass die halt wirklich, wie du sagst, irgendwie 3000 Jahre alt sind und halt schon zig Sachen gesehen haben und eigentlich ein bisschen klüger sein sollten als das.
Ja, ich finde, es gibt eine kleine Ausnahme. Also A, finde ich Elrond weiterhin cool und Círdan, also den Ältesten, zu dem Elrond ja flieht nach seiner sehr seltsamen Fluchtaktion da.
Boah, das war auch wieder so ein Moment.
Da muss ich, ja.
Boah,
ja,
vor allem, es gibt da so eine Folge später, gibt es so einen Shot von dieser Klippe, wo du dann mal siehst, wie hoch das ist. Und ich dachte, da ist der runtergesprungen. Das überlebt kein Wesen. Das ist egal. Das ist ein Kilometer. Das ist ein Gefühl,
dass er runtergefallen ist. Und Hashtag egal, ein paar Szenen später ist Gilgadat auch vollkommen egal, dass der dem einfach den Befehl nicht befolgt hat und alles. Ne?
Ja. Du warst jetzt Commander. Okay.
Ja, da sind wir wieder bei schwachen Sachen. Aber ich wollte ja auf was Positives eingehen, wie schnell man da wieder vom Pfad abkommt. Und zwar finde ich Círdan wirklich cool. Den finde ich cool gecastet. Und ich finde, zum Beispiel hat er später auch einen wichtigen Dialog, wo ich auch den Dialog nochmal gut fand, wo der über die Ringe der Macht und ne, kann man jetzt zum Guten oder zum Bösen nutzen, so Richtung, ja, wie geht man auch mit so einer Macht wie einer Atomwaffe um. Das fand ich wieder gut. Und dass er da Elrond, sag ich mal, ja, einpflanzt, dass er Galadriel unterstützen sollte. Also Círdan hat mich insgesamt optisch und als Weiser so ein bisschen überzeugt.
Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich auch eine interessante Frage, ne? Weil die Elbenringe sind ja bei Herr der Ringe, jetzt bewege ich mich auf gefährliches Terrain, aber Sauron hat keine Kontrolle über die Elbenringe, oder?
Genau, er hat sie nie angepackt, also sie wurden nur von Celebrimbor geschmiedet. Später bei der Szene mit den Zwergen sieht man, dass er da die ja ganz spezifisch die auch anfasst und dadurch mehr Macht hat. Deshalb hat er auf die Elbenringe nicht so wirklich eine Macht.
Dann hat ja in dem Fall tatsächlich Galadriel und Gil-galad und wie heißt der älteste Kollege?
Círdan.
Haben ja recht, ne? Also Elrond ist begründet auch, hat begründet Zweifel.
Genau, vorsichtig.
Aber tatsächlich haben in dem Fall die ja recht. Und dafür fand ich ihn auch cool, dass er auch nochmal zeigt, wenn man einmal diese Ringe in der Hand hat, wie faszinierend das ist, weil wenn er auf diesem Boot ist und dann auf einmal auf die Ringe guckt und sagt so, nee Leute, guckt euch den Shit mal an.
Also, ja. Man sieht übrigens Círdan auch in den Herr der Ringe-Film kurz.
Oh,
voll. Also ganz am Anfang von Die Gefährten gibt es, wo diese Einführung ist, wo gesagt wird, drei gegen an die Elben, das ist der einer von denen und ganz am Ende ist er einer von denen an den grauen Antworten auch.
Ui.
Ich glaube nicht der gleiche Schauspieler und sowas, aber tendenziell wäre er da zu sehen.
Wie fandet ihr denn die Transition, als sie hier ihre drei Elbenfäuste zusammengehauen haben mit den Ringen und dann alles in goldenem Licht erstrahlt ist?
Marcel?
Ja, ich hab gerade noch keine Meinung, Tobi.
epische Musik, epische Bilder, ich habe wenig gefühlt leider wieder. Das ist genauso eine von den Szenen. Also das hätte sowas richtig Imposantes sein können, aber irgendwie ist es bei mir, weiß ich nicht, nicht rübergekommen. Bei dir?
Ich fand's fast trashy. Also okay. Ich fand's, das will ich begründen kurz, weil ich finde, also zum einen ist es ja sowieso diese Storyline, dass diese drei Ringer das Elbenreich retten, ist okay, verstehe ich, so ein bisschen zumindest, aber dann dieser Moment, wo die drei alle anziehen, und der Baum erstrahlt sofort im goldenen Licht mit 10.000 Blüten und so weiter. Es gibt doch bei der originalen Herr der Ringe Trilogie diesen Baum, diesen weißen Baum in Minas Tirith. Mhm. Und am Ende siehst du, wie da eine Knospe wieder aufgeht. Mhm. Guck mal, das ist so viel effektvoller, als wenn dieser abgestorbene Baum auf einmal gold leuchtet wie so ein Karneval. Dann, weil... Also wenn das langsam sich dadurch erholen würde, wenn die das langsam merken würden, guck mal, die Bäume erholen sich und so weiter und nicht dieses bombastische, aber die wollten halt den Moment. Aber hat mir nicht gefallen.
Aber das war auch mein Problem. Also jetzt, wo du es sagst, weil es geht ja erstmal los mit dem Licht. Und da habe ich mich schon kurz gefragt,
Ist es jetzt den Scheinwerfer angemacht?
Ja, ich habe mich wirklich kurz gefragt, ist es jetzt wegen der Ringe oder kommt da jetzt, weiß ich nicht, ein Komet, oder? Weil, weil das kommt so out of nowhere, dass einfach diese Dunkelheit, diese Tristesse, und das stimmt schon, die ziehen die Ringe an und zack, Licht, Leben, ja. Natur, alles ist wieder gut.
Ja. Mhm. Aber da hast du recht, so eine einzelne Knospe, die, sag ich mal, diese Richtung zeigt, die hätte, das hätte wahrscheinlich mehr funktioniert, ja. Das wohl war.
Ja. Ja, und jetzt im Moment, also jetzt um so ein bisschen up to speed zu kommen, haben wir diesen kleinen Hierarchiekonflikt zwischen Elrond und Galadriel, beziehungsweise das Ende der vierten Folge.
Oder die vierte Folge insgesamt.
Die vierte Folge insgesamt, die ich persönlich halt bisher die beste Folge fand tatsächlich.
Ach krass, fand ich auch. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass andere Leute die komplett furchtbar fanden. Hätten wir nämlich die Folgenbesprechung nach Folge 3 gemacht, hätte ich hier sehr viel mehr gehatet. Und die vierte, nicht in Gänze, aber da gab es so ein paar Sachen, wo ich dachte,
genau,
das nimmt eine gute Richtung an.
Ja, so ein paar Hoffnungsschimmer, aber.
Ja.
Sorry, Elrond, Galadriel, der Konflikt zwischen den beiden. Und ich finde, da ist Galadriel halt wieder so in ihrem komischen Trotzi-Modus, Trotzi-Stur-Modus. Und man hat halt nicht das Gefühl, dass sie irgendwas dazulernt. So, weiß ich nicht.
Charakterentwicklung sehe ich auch noch nicht viel.
Nee, und irgendwie diese Connection mit dem Ring kommt auch nicht so ganz rüber, finde ich. Also ich weiß nicht. Also so ein bisschen, ja, sie fasst dann den Ring an, hat dann diese Vision und aber dann gibt sie den Ring auch einfach ab. Klar, um den Ring irgendwie zu schützen, aber ich dachte, dass der Ring ja irgendwie. Ich meine, gut, das ist jetzt halt natürlich nicht der eine Ring, ja, der krass dieses Suchtempfinden weckt. Es ist halt nur einer der drei Elbenringe. Aber trotzdem hätte ich vermutet, dass mit diesen Visionen und so, dass da halt ja auch trotzdem ein gewisses Machtgefühl mit einhergeht, dass man vielleicht nicht so einfach abgeben möchte. Und dass Aaron dann sagt, ja, sie opfert jetzt gerade nicht sich für uns, sondern sie opfert sich für den Ring. Verstehe ich, aber es kam für mich einfach nicht so rüber. Dann hätte ich ein bisschen mehr sehen müssen. Ich habe gerade kurz die Sirenen bei euch im Hintergrund. richtig laut aufdröhnen. Da hätte ich einmal kurz ein bisschen mehr sehen müssen, dass ihre Verbindung mit dem Ring so krass auch ist, dass sie jetzt auf einmal ihr Leben hergeben würde für diesen Ring. Weil das sagen sie ja im Prinzip. Also Elrond sagt ja, sie opfert gerade ihr Leben, also sie opfert sich. Macht sie jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, sie wird schon weiterleben, das wissen wir ja auch. Aber sie opfert sich gerade für den Ring. Und das finde ich, also das sehe ich nicht bei der bisherigen Entwicklung zwischen ihr und dem Ring. Habe ich nicht gesehen, dass da schon so eine krasse Abhängigkeit oder Relevanz da ist.
Aber da könnte man argumentieren, dass der Gedankengang ist, dass die Elben diese drei Ringe brauchen, um das Elbenreich am Leben zu halten.
Ja, okay.
Und nicht die persönliche Verbindung von Galadriel
mit. Aber dann ist auf einmal ihre persönliche Vengeance gegen Sauron auf einmal nicht mehr wichtig. Also, was heißt nicht mehr wichtig? Klar, die Ringe sind dafür benötigt, aber dann schmeißt sie wieder dieses eigentliche Ziel, was sie ja hatte, über Bord. Oder sagt halt, okay, die anderen brauchen die drei Ringe, um Sauron besiegen zu können. Aber das kam für mich so ein bisschen wirklich out of nowhere einfach, diese Entscheidung, ja, ich opfer mich jetzt für den Ring.
Okay. Die ganze Szene war unglaublich konstruiert.
Ja.
Also dieses Ganze, dieser Kampf zwischen Galadriel und den Orks da kommt. Und
ja,
das war so komisch. Also entweder ist es so, dass die Elben sich so gut verstecken können und die Orks sie gar nicht mitbekommen, was ich eigentlich vermuten würde. Aber dass dieses komische Pferd dann quasi
eigentlich gejagt wird.
Genau.
Auch wieder so ein Zufall eher.
Ja.
Da, also,
und dann,
ja.
Ich glaube, wir haben das Zeit verloren.
Da müssen wir auch drüber reden. Als hat er bei mir gerade kurz eingefroren. Ah, jetzt
bist du wieder
okay,
da.
Okay, ja.
Wunderbar.
Nee, ich meinte,
bist du wieder eingefroren. Egal.
Ja, aber ist ja auch egal. Ich höre euch
zumindest. Ist ja auch nicht so wichtig.
Aber dass dann dieser eine Elb getroffen wird und so, das hat für mich alles nicht so richtig funktioniert. Also das.
Ja, das ist halt wieder dieser Zufall, dass sie dann das Blut riechen, das verstehe ich. Aber ich fand insgesamt, kurz vorher war ja dieses Gespräch Galadriel und Elrond mit Sauron kommt an Nummer 1 und Galadriel, oder die sagen dann auch, ja, das heißt, selbst wenn mein Leben davon abhängt, du musst das Ziel Sauron kommt an Nummer 1 weitersehen und lass mich sterben. Und dann kommt ein paar Minuten später einfach diese Szene, das war irgendwie so ein bisschen konstruiert, wie du schon meintest.
Ja, die wollten halt offensichtlich irgendwie einen Cliffhanger haben und das hat halt, finde ich, wirkte sehr forciert. Also.
Ja. Willkommen zurück, Marcel.
Ja, ich konnte euch auch noch hören. Also von daher, ich habe euren Dialog schon mitbekommen, aber das Bild war irgendwie eingefroren, ich weiß auch nicht. Ja, genau, es wirkte halt sehr konstruiert und sehr, aber das meine ich halt mit dieser Zielverschiebung, ne? Wie du gerade meinst, Tobi, erst heißt es die ganze Zeit Sauron, Sauron, Sauron Und dann auf einmal, ja, naja. Aber ich fand auch diese ganze Story mit dem Pferd, ich meine, gut, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Weil das gehört ja so ein bisschen mit zu Isildur, würde ich mal sagen.
Ach so,
weil das da ist, das ist auch so eine,
sagen aber, wir doch, gut. Aber das ist später, genau. Da
hab ich wollen wir noch ganz was. Kurz, bevor wir weitergehen.
Wir haben noch die Hügelgräber, genau. Und den Kampf an sich, den würde ich auch noch gerne beides nochmal besprechen. Also den Kampf mit den Orks auch. Erste Hügelgräber? Ja, schieß los.
Habt ihr Herr der Ringe gelesen?
Nein. Ja.
Weiß auch, wo es herkommt, ja.
Genau, da hat man nämlich direkt, das war so einer von den Elementen, die einfach 1:1 aus dem Buch, quasi nicht 1:1, aber ein bisschen aus dem Buch genommen haben, wo die Hobbits begegnen nämlich diesen Hügelgräbern in der originalen Geschichte quasi. Hm. Und haben auch ihre Probleme mit den Kollegen, die da aus der Dunkelheit kommen. Und dann kommt ein guter
Tom
Bombadil um die Ecke, der ja später auch noch eine Rolle spielt. Und rettet die. Aber ich fand, ich mochte die Szene tatsächlich. Auch wenn ich hier und da mit ein bisschen weniger CGI hätte leben können. Aber ich fand, die hat funktioniert für mich. Wie war's bei euch?
Was sagen muss, ich fand, die sahen gut aus. Also die sahen schon creepy aus. Und halt so diese alten Könige, die da quasi dann erwachen, fand ich schon nice. Trotzdem, weil ich habe das dann so ein bisschen verglichen, wie halt, also mit der Szene mit Aragorn und ne, wie die da halt in dieses Reich der Toten quasi gehen. Und das ist trotzdem wieder, wenn ich das miteinander vergleiche, die Szene war, ich fand auch, die war in Ordnung. Aber es ist wieder so eine random Miniszene, wo mir der Gesamtkontext wieder einfach fehlt. Dann sind die halt in irgendeinem Wald, dann kommen kurz diese Viecher, die finden eine Lösung, die zu besiegen. Okay, Thema erledigt. Das hat halt nicht diesen Gesamtkontext. Und bei Herr der Ringe ist es halt, ja, der geht da halt hin, weil die ohne die einfach die komplette Schlacht um Mittelerde verlieren würden. So, nach dem Motto. Es hat halt einfach viel mehr Impact. Und dann auch die Szene an sich, wie er dann da mit dem König der Toten halt verhandeln muss. Und das, also, das, wenn ich das miteinander vergleiche, ist das einfach trotzdem immer noch weit entfernt. Trotzdem war die Szene an sich, finde ich, gut gemacht. Die sah schon gut aus. Und war auch auf jeden Fall spannender als andere Szenen. Also, war jetzt nicht die schlechteste Szene, aber es kommt trotzdem nicht so dieses, ja, wie ich am Anfang meinte, bei mir springt der Funke einfach nicht so ganz rüber und das überträgt sich dann halt so ein bisschen auf alle Szenen. Wenn du halt nicht so drin bist, dann kommt so eine Szene bei dir auch nicht so an. Wenn ich halt generell in der Serie drin bin, dann finde ich so eine Szene wahrscheinlich mega. Aber wenn das halt grundsätzlich fehlt, dann ist die Szene halt okay, aber hat auch nicht den Impact, den sie haben könnte.
Ist ein guter Punkt. Also ich fand die insgesamt durchaus solide. Mich stört eine Sache vor allem an dieser Szene. Und das ist, wie so oft bei irgendwelchen Kampfszenen, und das haben wir später bei den Orks auch nochmal, was man ja auch bei Kampffilmen hat, einer greift nach dem anderen an. Beziehungsweise es wirkt nicht so, als wäre da eine richtig, richtig harte Bedrohung. Und diese ganzen Grabunholde, die stehen drumherum. Man sieht später auch, die könnten mit ihren Ketten da richtig was raushauen. Aber es passiert die ganze Zeit nichts. Und das finde ich bei ganz vielen Szenen immer sehr, ja, enttäuschend schwierig, weil eigentlich gab es ja eine gewisse Spannung und dann wurde es aber sehr schnell aufgelöst, weil Elrond irgendwo was Cleveres gelesen hatte. Ja, ich fand sie ganz okay, die Szene, aber jetzt nicht überragend.
Ja, also überragend fand ich die auch nicht, aber ich fand die halt solide irgendwie und cool und ich hatte immer direkt das Gefühl so, ah ja, okay, die kenne ich, diese Grabhügel. Aber das war ja eigentlich ein guter Übergang zu der anderen Kampfszene, auf die du noch kommen wolltest.
Soll ich starten? Mhm. Also ich fand ein paar von Galadriels Moves und alles, das war richtig cool. Da haben die sich richtig Mühe gegeben. Aber ich habe eine ganz große Schwierigkeit damit. Es wirkte für mich nicht wie ein stringent, flüssiger, logischer Kampf. Sondern es wirkte für mich wie, wir haben hier eine coole Szene. Vollkommen egal, was dazwischen ist. Die Orks stehen weiter da hinten. Dann haben wir hier eine coole Szene, wie sie einen coolen Move macht. Dann kommt der nächste Ork und wieder. Es wirkte für mich nicht so richtig rund. Wenn ich das jetzt mit einem, ist nicht das gleiche, aber mit einem John Wick-Kampf vergleiche, wo wirklich eine wahnsinnige Kampfchoreo ist. Es geht von hier nach da und du weißt, okay, er bewegt sich jetzt nach da und dann ist er auch da und so. Das hat mich bei der Szene leider rausgeworfen. Deshalb war ich von den Moves cool, von der Gesamtszene nicht so begeistert.
Ja, man hat auch das Gefühl, wie viele Orks standen da? 30 oder so?
Genug.
Ja, aber man denkt halt, wenn die mit 5 Elben gekämpft hätten und jeder ist nur halb so gut wie Galadriel, hätten die doch weggeschnetzelt. Also das, weil Galadriel alleine hat er ja wirklich schon richtig Havoc gerockt da zwischen denen. Aber, naja gut, Es fühlte sich halt wieder so an, so jetzt brauchen wir hier eine Action-Szene, die auch ganz nett gemacht war.
Und ehrlich gesagt, ja, die brauchte es dann auch irgendwann mal. Weil das ist auch so eine Sache, es passiert halt nicht viel. Also du hast diese ganzen kleinen Storylines, aber so richtig passieren tut wenig zwischen den Fronten oder so. Du hast wenig Kontaktpunkte, wo es mal halt zu, wo mal was passiert. Es plätschert alles so vor sich hin. Und jeder verfolgt so sein kleines Mini-Ziel. Aber von daher fand ich es gut. Ich fand vor allen Dingen gut, dass ich fand, der Kampf sah weniger CGI-lastig aus, als sie bei Staffel 1 oft ausgesehen haben. Ich fand, das sah schon eher choreografiert aus und fand die Moves auch eigentlich ganz nice. Also klar, über so Continuity und so, das mal außen vor gelassen, fand ich, es sah ein bisschen realitätsnaher aus. So.
Und ich muss auch lobend sagen, das Orc-Design. Das Orc-Design in der ganzen Serie ist wirklich solide. Also die Orcs sehen richtig nasty aus.
Ja.
Und das gefällt mir.
Das stimmt.
Also und gefühlt auch, obwohl die Orcs sahen auch in Staffel 1 schon gut aus, ne? Das so. Aber gefühlt haben sie da noch einen Schippe draufgelegt. Also, richtig schön ekelhaft aus.
Ich hab noch ein generelles Problem, aber das könnte auch in meinem Fernseher liegen. Deshalb interessiere mich das mal bei euch. Ich sehe ganz oft einfach nichts.
Dunkel?
Es sind so viele Szenen im Dunkeln und ich sitze dann hier im Wohnzimmer und ich habe schon die Vorhänge zu. Ich mache jetzt nicht die Rollladen runter, wenn ich eine Serie schauen will. Ich gucke die halt dann tagsüber. Und dann habe ich halt so normales Raumlicht. Ja, also wirklich nicht lichtdurchflutet Sonne auf dem Bildschirm, sondern normales Raumlicht. Und ich sehe wirklich die Hälfte nicht, was passiert bei den dunklen Szenen. Und es gibt nicht wenige dunkle Szenen. Also es gibt wirklich viele, die irgendwie nachts spielen. Und dann sehe ich überhaupt nicht, was da los ist. Und das finde ich schade. Das erinnert mich immer so an Game of Thrones. Wo ich auch dachte, ja, eigentlich so ein geiler Kampf und ich sehe dann die Hälfte nicht. Und das ist auch so ein Ding, was mich ein bisschen stört.
Stimmt, gibt's in mehreren Szenen. Also Grabunhulde bei den Orks.
Ja, es kommt häufiger vor, da passiert viel im Wald. Dunkeln.
Ja, ich hatte das auch ein bisschen, ja. Und das ist ja wieder dieser Klassiker, wenn man sich nicht als produzierende Firma nicht zu viel Mühe geben möchte, dann macht man es dunkel, dann muss man sich weniger Mühe geben.
Ich hätte das nicht so krass, aber ich gucke die Serie auch hier auf den Schnittbildschirm und die sind sehr hell. Also die sind sehr lichtintensiv und wahrscheinlich und haben viel Kontrast und so und deswegen wahrscheinlich ist es dann nicht so massiv.
Guckst du das nicht auf dem Fernseher?
Also die Folgen habe ich auf jeden Fall hier geguckt. Das war jetzt noch beim Essen irgendwie.
Ja. Ja, aber dann haken wir. Ah ja, Endszene ist, wenn die Folge rauskommt, ist es schon weitergegangen, aber hier ist die Endszene, dass Arda und Galadriel aufeinander stoßen.
Genau.
Ja. Und wir switchen ab in die Südlande, ich sag mal so ein bisschen nördlich von, nee, die Ostlande eher. Nördlich von Mordor sind wir da irgendwo unterwegs in Run. Und da ist Nori und Poppy und Gandalf, der Zauberer. Ganz weiß man es 100% immer noch nicht, aber es gibt ja seine Tendenzen.
Ich bin da schon relativ safe mittlerweile, also dass das Gandalf sein soll.
Oder? So viel Fanservice wie die machen, wahrscheinlich.
Ja. Das.
Ich denke
auch. Ich glaube, sie können es nicht mehr in eine andere Richtung reißen. Also,
wer soll das sonst sein? Ja.
Ja, es könnte so ein blauer Zauberer sein. Und der dunkle Zauberer könnte ein anderer blauer Zauberer sein.
Ja, aber auch
der
die
dunkle Zauberer.
Ja.
Da fängt es schon an.
Aber
da geht's schon los, ja.
Aber starten wir doch am Anfang. Wir sind Nori und wir nennen ihn jetzt einfach mal Gandalf, ja. Dann
Poppy heißt die andere, ne?
Poppy heißt die andere, also, ja.
Ja, ja, die dann Poppy, kurz danach dazukommt. Ich glaube, irgendwo heißt die auch Maxi, zumindest nennen ein paar die so. Ich weiß aber nicht, ob das im Englischen ist oder so.
Vielleicht hat es einen zweiten.
Ja, genau. Die drei mehr oder weniger reisen durch Runen und sind durstig und finden den Weg nicht und sind verzweifelt. Habt ihr das gespürt?
Geht. Aber was ich sagen muss, was ich mag, ist die Szenerie. Ich mochte diese Steinwüstenlandschaft, dieses leicht felsige, aber auch ausgedörrte. Also der Drehort hat mir richtig gut gefallen, um das so zu erzählen. So ganz die Verzweiflung kommt da nicht rüber. Und ich fand dann auch, ja, wobei, ich habe mir da noch gar nicht so richtig eine Meinung zugebildet. Wie fandet ihr die Auflösung mit diesem Halflingslied dann? Weil die laufen ja im Kreis und wissen halt nicht, wohin sie eigentlich sollen. Und dann kommt ja die Auflösung mit, ah, okay, dieser Song, den wir da immer singen, der hat tatsächlich eine tiefergehende Bedeutung.
Ich muss sagen, ich fand die Idee durchaus gut. Also mich hat das nicht gestört. Hätte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen können, aber ich fand, das passt so zu dem ganzen Haarfuß Storyline.
Tatsächlich fand ich das auch cool eigentlich. Also ich mochte das diese Idee, weil es gab ja auch die Diskussion bei Staffel 1 immer so, sind das jetzt die Hobbits, aber die haben ja ihre Bauten und so weiter und so Höhlen und so. Und dass das jetzt quasi so eine Off-Branch ist von so einem Store, heißen die im
Starre oder Stare irgendwie im Deutschen.
Und ich finde, das finde ich, macht irgendwie Sinn und das gefällt mir auch von dem, wie es so, sich so aufgebaut hat. Inszenierung war jetzt so, weiß ich nicht, also so Mittel hat mich alles jetzt, es hat mich, wie Marcel schon eben gesagt hat, ich war dann überall nicht so involviert bei Nori und Poppy und so weiter. Ich finde die ganz witzig so, aber die sind halt hier und da auch ein bisschen Comic Relief und überleben Sachen, wo du sagen würdest, so, ich müsste schon 7-mal gestorben sein. Und das reißt mich halt immer so ein bisschen raus, oder das weiß ich nicht.
Und vor allen Dingen ohne einen Kratzer so. Also die fliegen so 400 Meter in die Luft und sonst wohin. Und dann einfach so, ha, Poppy, let's go, komm, aufstehen.
Ist so, okay. Ja, das fand ich auch so billig, weißt du, weil die in der Szene, wo der Zauberer den Tornado beschwört.
Am Boden
da. Ja. Am Boden. Und da ist es noch so überdramatisch und er will es irgendwie stoppen und er kann es nicht stoppen. Und das ist eigentlich das Drama in der Szene, dass er seine Kraft nicht kontrollieren kann und das hat Konsequenzen. Pustekuchen. Es hat überhaupt keine Konsequenzen.
Gar nicht.
Also wirklich gar nicht. Also nicht mal, weißt du, die Frisur sitzt immer noch.
Ist so schlecht wie vorher.
Ja, das stimmt. Vor allem, er schreit ja auch so dramatisch immer, Nori, Nori, ja, dass er sie halt irgendwie noch retten will und schafft's halt nicht. Und dann sagt ja auch der Typ hier mit der Maske, ich weiß nicht, ob der hat einen Namen eigentlich, weiß ich nicht. Ist auch wurscht, der ist ja nicht so wichtig.
Der dunkle Zauberer nennt den irgendwann Gurim oder sowas? Oder Darim oder so?
Ja, okay, aber auf jeden Fall sagt er auch, ja, der Zauberer ist doch schon mächtiger, als wir dachten. Der hat jetzt zwei Männer von mir umgebracht. Und ich so, zwei Männer sind also gestorben. Das heißt, der Sturm war schon gefährlich. Aber Poppy und Nori sind zum Glück in dem Busch gelandet.
Sind die nicht mal so richtig?
Poppy so ein bisschen, in so einem kleinen verdörrten.
Das war so ein Fake-Busch, das fand ich so, ich fand das so wack. Ja,
ich muss sagen, ich fand die Szene, wo die wegfliegen, dachte ich so richtig, eieiei. Ja,
ich dachte auch, boah, Poppy ist Geschichte,
habe ich gedacht. Das sieht aber extrem aus.
Ich dachte, Nori können sie nicht machen, aber ich dachte, Poppy ist Geschichte. Und dann, nächste Szene, liegt ihr da nur im Busch und hat irgendwie eine Tomate in der Hand.
Come on, ey. Oder gerade als Gandalf die dann noch so gesucht hat, da habe ich noch erwartet, dass die jetzt irgendwie oben in so einem Baum gefangen wurden. Da dachte ich, vielleicht bringen die dann die Ents rein oder das Tom Bomber, die, als er dann später kommt, die irgendwie gerettet hat oder irgendwas Sinnvolles. Aber man weiß ja nicht mal, wie viele Kilometer die weg sind.
Ja,
die sind, also,
das stimmt.
Also da muss ich auch ehrlich sagen, als die dann da rumlagen und so wach wurden, ich musste wirklich kurz lachen, weil ich das so dämlich fand.
Ja, und weißt du, und dann kommt wieder unser großer Freund Zufall.
Ja.
Die wachen auf, poltern diese Steinplatte dann auch noch runter, wo ich auch schon wieder dachte.
Das tat doch weh.
Oder? Das sollte wehgetan haben. Also ein Bein sollte gebrochen sein.
Genau, das wirkte wie 4 Meter Steinbodenlandung, aber egal. Und dann kommt da der Store-Kollege vorbei, oder Star, oder wie auch immer die heißen, und führt die direkt zum nächsten Harfoot-Ableger-Camp, so. Also, Kollege, das ist schon, naja.
Gut, das muss man sagen, ist ja nicht deren Ableger, ist ja sozusagen ihre eigentliche Heimat Origin. Und so, ist wird ein bisschen, genau, ja. Aber ja, es ist wieder Zufall bis zum geht nicht mehr, ja.
Und dann dieser, das muss ich sagen, fand ich ganz furchtbar, dieser romantische Blick von Poppy und Merimak heißt der. Boah, da hat's mich wirklich gesträubt. Also, das sind so Szenen, die will ich ehrlich gesagt nicht sehen. Das habe ich null gefühlt und Ich muss auch sagen, dieser Merimak, ich fand den, der wirkte wie irgendwie so eine, ist das bei Narnia oder sowas, wo dieser Hufeisen Ziegenmann ist oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie er wirkte für mich so komplett optisch furchtbar.
Ja, das fand ich nicht so wild.
Nee, ich fand ihn ganz furchtbar.
Der war halt auch so ein bisschen Comic Relief mäßig, so, weiß ich nicht, aber.
Ja, so ein bisschen so verdümmlicht halt. Ja, ja, genau. Aber ja, ich hatte jetzt auch keine Schmetterlinge im Bauch, sagen wir es mal so.
Ja, wie fandet ihr denn das Dorf der Staren?
Ich mochte den Etablierungsshot, also die Kamerafahrt durch das Dorf, weil da hast du gesehen, das ist ein Set. Das ist wirklich da, du hast die Schauspieler, die da rumsitzen und so weiter. Ich meine, man hat gesehen, dass es ein Set war, aber das ist halt trotzdem.
Ich fand's auch cool.
Ja, ich fand dann auch direkt so, ja, ist schön direkt etabliert, dass ihr da quasi in dieser Schlucht lebt, in diesen Höhlen da. Und hat mir an sich gefallen.
Mhm. Fand ich auch.
Und ja, was ich dann wiederum ein bisschen wack fand, war die Befragung von Nori, wo, wo Nori dann sagt, so, ja, wir sind mit einem Stranger unterwegs und der ist ein Zauberer. Ich weiß nicht, also ich fand das irgendwie bescheuert. Und sie dann auch nur, den einzigen Zauberer, den ich kenne, ist der dunkle Zauberer.
Ja, der dunkle Zauberer.
Ja, ja, ja. Das war, ja. Der dunkle Zauberer ist auch wirklich, ja.
Ja. Also der ist für mich ein kompletter Fremdkörper. Der wirkt so weird.
Auch so völlig random in dieser Welt drin, oder? Also noch nie vorher von ihm gehört und der ist irgendwie, ah ja, okay, da ist ein dunkler Zauberer, ja. Der herrscht über Ruhen. Okay.
Jetzt wollte man, wie bei die zwei Türme, jetzt irgendwie so ein Saruman-Sauron-Ding haben, das dann noch ein Verbündeter ist. Und es wirkt wieder, als müsste man da irgendeine Verbindung erschaffen. Aber der sitzt da rum, dann schickt er seine Leute los. Keine Ahnung, was ich...
Also ich hatte das Gefühl, es war so, wie wäre es, wenn wir einen Saruman hätten mit einer Prise Madness? Das muss der Pitch gewesen sein. Oder Producer von Amazon.
Ja, das machen wir. Ja, aber es ist dasselbe Problem wie bei ganz vielen. Der hat einfach überhaupt keinen Background, überhaupt keine Tiefgründigkeit. Der sitzt einfach auf seinem Thron, heißt der dunkle Magier und jetzt soll ich mich halt vor dem fürchten, weil es halt der dunkle Magier. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Du musst mir schon ein bisschen was über diesen Charakter erzählen oder irgendwie zeigen, warum das so böse ist. Wenn ich so denke, die Szenen, ja, wir vergleichen es mal mit Herr der Ringe, aber das muss die Serie auch irgendwie ja ein bisschen standhalten können, so finde ich. Und wenn ich dann so an die Szenen denke, wie Saruman da auf seinem Turm steht und du siehst so, wie unten die ganzen Uruks gecraftet werden und er steht da so mit so einem, ja, aber...
Ja, 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 ist
er. Und er steht da in diesem völlig dirty Bild und ist so richtig wahnsinnig am Runterschauen, also wirklich so richtig mad Magician. Aber ja. Da kommt für mich was drüber. Da denke ich wirklich, okay, das ist wirklich ein Badass-Zauberer. Ja, und dann wieder dann auch, ja, egal.
Aber der Schmetterlingszauber da, wo die Dinger rumfliegen, also da war ich schon gegruselt kurz. Also diese Macht zu sehen. Und ja. Ich habe ganz große Angst, dass, weil im Bart, er hat ja einen hellen Bart mit so dunklen Partien drin. Und ich habe ganz große Angst, dass das nachher Saruman sein soll. Weil Saruman hat das auch an einer Stelle. Und das würde für mich logisch nochmal komplett kacke sein. Und auch sonst blöd. Aber es ist ja einer von den Istari. Und da gibt es fünf von.
Ist es einer von den Istari?
Ja.
Ist
das also das zumindest sagt Tom Bombadil
sagt das ja.
Genau. Ah, ja, stimmt.
Dass hier schon mal einer war, deshalb...
Ja, oder die gehen doch noch den Weg, dass die beiden blauen Zauberer sind, die irgendwann über die Berge gehen.
Es wäre wahrscheinlich besser, als das Gandalf und Saruman sein zu lassen, weil wirklich,
ja.
Vor allen Dingen, wenn Saruman dann da schon irgendwie gegen Gandalf kämpft oder so, macht das ja auch gar keinen Sinn, weil Saruman ja eigentlich die ganze Zeit ein guter Zauberer ist, oder nicht? Und dann ja von Sauron sozusagen auf die andere Seite erst gezogen wird, in der Trilogie Herr der Ringe, merkt man das ja eigentlich erst.
Dass oder Gandalf hat nochmal,
sorry.
Ja. Nee, ist richtig. Oder Gandalf hat später nochmal irgendeinen Vergesslichkeitsmoment, wo der wieder alles vergisst und wieder, vielleicht landet er ja nochmal so als Meteormann da irgendwo. Und das ist so ein Klassiker bei
vielleicht dir. Vielleicht ist ja gerade Saruman der Graue.
Und der wird dann später Saruman. Ja, der wird dann der Weiße.
Ja.
Der gute Saruman.
Naja. Ja. Also bei Gandalf finde ich dieses Rätselspiel so ein bisschen zu überlegen, ja, ist das jetzt Gandalf oder wer anders, finde ich interessant. Und an einer Stelle, wo Nori so ganz viele Namensvorschläge macht, ist ein Name sehr nah an Radagast dran. Aber ich sehe sonst noch keine Verbindung. Aber bei dem dunklen Zauberer, ach, den, ich wenn er nicht da, fände ich die ganze Serie schon mal einen Ticken besser, weil ich den nicht gut finde.
Ja. Aber was ich eigentlich ganz cool fand, war Tom Bombadil. Den mochte ich.
Überraschenderweise, als das angekündigt wurde, dass er vorkommt, war ich so, oh nee, komm, lass den einfach raus. Aber ich fand den cool und ich finde den Schauspieler, man hätte ihn gefühlt nicht perfekter besetzen können. Ich finde, das passt super.
Ich fand das auch. Ich habe ihn mir immer ein bisschen kleiner vorgestellt, aber ich fand auch, dass die Tom Bombadil-Szenen, die hatten ein Herz irgendwie.
Ich musste mir auch nochmal, weil wie gesagt, ich habe die Bücher ja nicht gelesen, deswegen musste ich mir erstmal nochmal anschauen, wer ist denn Tom Bombadil eigentlich genau? Und Fakt ist ja, man weiß ja über den eigentlich am wenigsten im ganzen Herr-der-Ringe-Universum. Der ist halt da und ist auch irgendwie schon ein Typ, der einiges kann. Aber was der genau, Älteste. Genau, was der genau ist und was der genau macht, weiß man halt nicht so genau. Und ich finde, der hat das richtig gut verkörpert. Und ich habe mir auch Bilder angeschaut, so wie es halt, es gibt wahrscheinlich so Zeichnungen einfach von den Büchern oder so. Und da passt das auch richtig gut. Also deswegen, das fand ich auch sehr, sehr positiv.
Auch dieses leicht weltfremde, aber humorvolle und sowas, das hat für mich auch funktioniert. Und genau, eigentlich treffen die Hobbits auf denen und die Hobbits werden aus diesem Baum befreit. Und dann kommt die Szene, glaube ich, später mit den Hügelgräbern, wo Tom Bombadil nochmal hilft. Oder andersrum, weiß ich mehr genau. Also da haben sie wieder so sehr viele Parallelen eingebracht. Ja. Aber ich mochte den. Ich mochte auch, da fand ich auch den Dialog mit dem, da fand ich den Fremden oder den Gandalf zum ersten Mal auch so dialogmäßig cool. Ich meine, vorher hat er ja auch nicht viel geredet, aber
das ist wahr, ja. Aber das hat ganz gut funktioniert, fand ich auch. Und wie du sagst, dieser Kontrast aus, okay, das ist irgendwie der älteste und schon ein ziemlich krasser Dude in diesem Universum. Und dann sagt er auch dem, nennen wir ihn mal Gandalf, sagt so, ja, deine Aufgabe wird halt sein, gegen Sauron und den dunklen Magier zu kämpfen. So eine Ultra-Impact. Und dann, ja, und jetzt muss ich aber die Linien pflücken gehen. Das finde ich aber so einen coolen Kontrast. Also das hat für mich gut funktioniert.
Das ist natürlich der ultimative Not My Job.
Ja, wirklich.
Helfern, ja. Aber nee, ich war auch positiv überrascht, wirklich. Also das haben sie ganz gut hinbekommen. Bin jetzt nur gespannt, ob sie noch was weiter daraus machen oder ob das jetzt einfach so eine einmalige Begegnung bleibt. Ich hoffe eigentlich, dass es sowas bleibt.
Oder vielleicht noch mal eine kleine Szene kommt, aber dass er nicht jetzt eine wesentliche Rolle spielt. Weil eigentlich ist er auch so außen vor von dem Ganzen, was passiert. Und das macht Tom Bombadil aus. Finde ich gut, wenn die den außen vor lassen.
Was ich mir vorstellen könnte, dass er noch ein bisschen eine Rolle spielt im Sinne von, wie gesagt, wir nennen ihn jetzt mal Gandalf, zu zeigen, wie er seine Macht sozusagen kontrollieren kann oder was ihm noch fehlt. Weil das machte für mich den Eindruck, als würde er jetzt so ein bisschen als Mentor einsteigen.
Mhm. Das kann sein, ja.
Wie habt ihr das mit seiner Frau interpretiert, die Stimme?
Ja, die gute Goldbeere, das ist ja, ich fand es eigentlich amüsant irgendwie reingebracht.
Ja, ich fand das auch lustig gemacht.
Und ich habe da auch sehr drüber nachgedacht. Ich konnte mir jetzt irgendwie vorstellen, Goldbeere, das ist eher so Richtung Flussgeist, dass er sie gar nicht als Person ansieht und daher nicht lügt und sagt, da ist war niemand, sondern das ist irgendwie eine Special Connection. Aber da finde ich es nämlich genau on point richtig gemacht, wie bei den Herr der Ringe Büchern auch. Das wird so angeteasert und dann wird das einfach offen gelassen, bleibt mysteriös und man kann darüber grübeln und Ende. Nichts erklären. Ich weiß nicht, wie fandst du es?
Ja, same. Also ich fand das auch gut. Einfach diese Gesamtsituation. Ich meine aber, es ist auch wieder halt eine Gesamtsituation, die sie aus den Büchern rausgenommen haben und ein bisschen adaptiert und auf einmal funktioniert es. Das ist schon erstaunlich. Ich habe nur eine geografische Frage, weil in den Büchern ist er ja im alten Wald, ne?
Mhm. In der Nähe vom Auenland.
Hast du die Geografie von Ringe der Macht genug im Kopf, um zu sagen, ist das der gleiche Ort, nur viel später dann?
Nee, die sind so ganz anders. Die sind ja in Runen, also wir sind wirklich knapp nördlich von Mordor.
Okay.
Und die reisen, also die Haarfüßler, die reisen auch da. Ich habe mir, ich bin genauso ein Kartenfreak wie Jonas von Cinema Strikes Back und der hat so ein wundervolles Video dazu gemacht. Ja. Und die reisen da wohl irgendwie in so einem Halbkreis da vom dunklen Wald da irgendwo in der Ecke rum.
Okay.
Können wir vielleicht mal eine Karte einblenden. Also ganz weit weg und er sagt ja auch irgendwo, Tom Bombadil, dass er sich das mal anschauen wollte. Hier diese Ecke. Und er ist ja auch, er sagt irgendwann, er ist ja kein Held und niemand, der irgendwas macht, er ist Wanderer.
Ist aber geil, egal wohin er geht, er muss immer Leute aus Bäumen befreien. Gott, das ist schon wieder passiert.
Ja. Eine ganz kurze Frage noch. Die Szene, wo Nori mit der Gund oder wie auch immer die heißt, keine Ahnung, drüber sprechen über die Herkunftsstory der Hobbits. Also, was ist sozusagen die Hintergrundgeschichte? Hat die euch
der Haarfüße meinst du?
Der Haarfüße und der Hobbits indirekt
Ach so,
und der Starren, also insgesamt, wie diese Connection ist.
Ja, es ist ja im Wesentlichen das, was wir eben schon angesprochen haben. Also ich finde diese Verbindung von diesen beiden Völkern schon interessant. Also, und ich finde, für mich macht das irgendwie auch Sinn. So, ich kann mir vorstellen, dass die da halt gestartet sind und dann, jetzt denkt man natürlich irgendwie, also mein Gedanke ist jetzt, Nori findet irgendwann das Auenland. Ist jetzt so ein bisschen der Gedanke, wo die Story-Arc von ihr enden könnte. Und das finde ich eigentlich ein gutes Setup dafür. Also, gefällt mir an sich.
Ich fand's auch eine gute Erklärung so für die Herkunft der Halflings, weil einfach sozusagen, okay, die wandern halt immer nur rum. Das geht auch. Man kann einfach sagen, okay, das ist ein Wandervolk, aber da nochmal einen kleinen Twist reinzubringen im Sinne von, naja, waren sie gar nicht immer, sondern die hatten halt ein Ziel vor Augen, ne, dieses neue geheiligte Land zu finden sozusagen und sind halt seitdem einfach auf dem Weg und haben halt auch irgendwie über die Zeit so ein bisschen dieses Ziel aus den Augen verloren, über die Generationen wahrscheinlich hinweg. Während halt die anderen, die zu Hause geblieben sind, über Generationen sich wahrscheinlich weiter gesagt haben, ja, es gab die, die sind auf die Suche gegangen, aber ob die es gefunden haben, wissen wir nicht. So, wahrscheinlich sind sie einfach irgendwo, ja.
Und irgendwann kommt jemand und holt uns ab und bringt uns mit
rüber. Genau, genau.
Also fand ich nämlich auch, ich fand das cool.
Ja.
Hat mir tatsächlich gefallen.
Überraschend clever auch.
Also so. Tatsächlich.
Ja. Und übrigens, das ist aber auch nur so eine Theorie, ist, dass Smeagol, Hashtag Gollum, auch einer von den Starren war. Oder Starren, wie auch
immer. Ja, stimmt, also, der ist auch so ein, kein Hobbit, aber so ein nahes genau. Verwandtes Art davon.
Ja, aber dann können wir zum nächsten Story. Der ist auch ein bisschen kürzer jetzt bisher gewesen.
Bisschen ist gut, ne? Also
kurz.
Sehr kurz.
Durin, einer meiner Lieblingszwerge.
Ja, dann
ich mag ihn.
Dann starte mal fresh rein.
Also wir beginnen, glaube ich, mit einem schönen Establishing-Shot auf Khazad-dûm, mit den, also wo von außen rangegangen wird. Man sieht diese Spiegeltechnik und alles. Und ich fand das erstmal cool. Also ich muss sagen, fand ich in der ersten Staffel, fand ich Khazad-dûm schon richtig cool, finde ich jetzt hier immer noch. Und genau, dann gibt es aber ein paar Problemchen, wahrscheinlich weil zu tief geschürft wurde. Und ein kleines Erdbeben bricht aus. Und es gibt ein bisschen Chaos, sagen wir mal, in Khazad-dûm. Mir hat auf jeden Fall, ja, Marshall, ich übergebe gerne.
Also wie gesagt, also stimme ich dir absolut zu, hat mir auch alles gut gefallen. Was ich ein bisschen komisch in der Inszenierung fand, dass es so aussah, als würden sich die Schächte so nacheinander wie so Tore schließen. Und ich dachte mir, wenn das so ein Beben ist, wo halt diese ganzen Lichtquellen jetzt einfach zugehen, dann würden die ja einfach irgendwie mit einem Schlag irgendwie zugehen oder, aber das war so, okay, jetzt geht die Lichtquelle, wird zugemacht, dann wird die Lichtquelle zugemacht und jetzt wird noch die letzte Lichtquelle zugemacht. Und deswegen dachte ich erst kurz, ob das irgendwie was von außen ist, was diese Eingänge quasi schließt. Das war kurz meine Assoziation, weil das für mich so inszeniert aussah, dieses Zumachen. Aber ist es ja scheinbar nicht. Es ist ja scheinbar wirklich einfach, ja, Erdbeben, was das halt erschüttert hat. Aber es sah für mich einfach ein bisschen seltsam aus, obwohl ich an sich die Inszenierung von Khazad-dûm mag. Also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Auch wie so diese Brücke einstürzt, das sah man ja auch schon im Trailer. Aber das sieht schon gut aus. Also, das sieht, das hat Impact, der Augenblick. Mhm.
Und ich mag, da Niklas noch nicht reinspringt, Durin und seine Frau, das finde ich immer noch irgendwie, also Disa, glaube ich, heißt die, finde ich irgendwie cool. Also da sind nämlich zum Beispiel diese kleinen Alltagsszenen, bevor das Erdbeben ist, wo die über den Markt laufen und dann wollen die da diesen fetten Pilz kaufen und dürfen das nicht. Finde ich einfach herrlich. Ja. Also das ist irgendwie was aber tatsächlich ein wichtiger Punkt ja auch ist, weil er halt verstoßen wurde und nicht mehr der Prinz ist und jetzt als Bergarbeiter das schuften muss. Das sind so kleine Szenen, die ich cool finde und die irgendwie reinpassen. Und im Vergleich zu ein paar anderen mag ich das. Immer wenn ich Durin sehe, mag ich den.
Ja, weil der halt Charakter irgendwie hat, ne? Also der hat halt einen ganz klaren Charakter. Das ist halt dieser sture, aber liebenswerte Zwerg. Und das merkt man halt in jeder Szene und das ist auch in sich konsistent einfach. Und deswegen funktioniert das auch besser, weil man das eben in jeder Szene auch spürt, dass er eigentlich ein gutes Herz hat, das Richtige will, aber eben auch genauso stur ist wie sein Papa. Und das funktioniert halt, weil das so konsequent durchgezogen wird. Das ist für mich auch einer der Charaktere, die am besten in sich funktionieren. Auch von ihren Entscheidungen her und Handlungen her. Das wirkt für mich eigentlich fast immer alles schlüssig, was er tut.
Ja. Und ich hoffe auch, wir kriegen in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel mehr von ihm. Weil ich finde, bisher ist er sehr kurz gekommen in den ersten vier Folgen. Also. Ja. Ich meine, aber es deutet sich ja jetzt an, weil jetzt wurden ja die 7 Zwergenringe geschmiedet.
Genau.
Und die Entscheidung steht darüber aus, ob die annehmen oder nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir auch die anderen Zwergenvölker dann sehen. Also da ist ja schon sehr viel Potenzial, das irgendwie sehr spannend darzustellen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie eher so
Durin als Vertreter nehmen.
Offscreen gezeigt werden, genau. Dass Durin und Durin, die sich wieder vertragen haben, da eher.
Aber kurze Frage, warum steht die Entscheidung aus, ob die annehmen? Weil die Grundlage des Angebots war ja, ihr gebt uns Mithril und daraus craften wir für euch die Ringe. Und da der König ja auch da zu sehen ist, wie er da mit dabei steht, glaube ich, habe ich es richtig gesehen, hat er ja den Rat von Durin einfach ignoriert, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Oder richtig verstanden habe. Weil Durin sagt ihm ja, hey, das Angebot wollte ich dir bringen, ich finde das wichtig für als meine Pflicht als Zwerg, sagt er auch. Erstmal nicht als Sohn, sondern erstmal als Zwerg. Ja. Das fand ich auch zum Beispiel, das sind so Dialogsachen, die finde ich gut. Ja, dass er sagt, das war meine Pflicht als Zwerg. Und dann kommt als zweites Topic, ach ja, und by the way, ich bin halt auch dein Sohn und als Sohn besprechen wir jetzt das Thema. Aber das fand ich, das fand ich zum Beispiel nice. Aber von daher, genau, weil er sagt ja dann, ich traue dem nicht und das ist eine zu große Macht.
Genau.
Genau, aber der König scheint das ja einfach zu übergehen, weil danach kommt ja die Szene, wo die Ringe geschmiedet werden und dann scheint er das Angebot ja angenommen zu haben.
Ach, so war das von der Chronologie, okay.
Ja. Ja, dann. Ja. Und ich meine, dass sie die annehmen, das wissen wir ja im späteren Verlauf. Aber ich muss sagen, einer meiner Lieblingsszenen war auch, wie Durin und Sauron und Celebrimbor da irgendwie sind und die dieses Gespräch haben und dann Sauron so sagt, ja, und Elrond hat mir gesagt, du bist ein Teller. Aha, hat er das? Und diese, also da einfach Durin, wie er so komplett kontert, ich fand's ganz, ganz wundervoll. Also da fand ich auch den Dialog wieder cool. Ich frag mich, ob die unterschiedliche Dialogleute im Drehbuchprozess haben bei einzelnen Leuten.
Ja, sicherlich. Also das...
Ist das üblich?
Also zumindest bei den, man weiß ja bei Game of Thrones zum Beispiel, dass es für die einzelnen Folgen immer einen...
Für die Folgen, aber ich meine, ob es für die einzelnen
Story-Arcs
einzeln...
Ich denke schon.
Dass eine Person sich nur um die Elben kümmert beispielsweise, damit auch eine gewisse Konsistenz da ist.
Ich schätze, dass die so Story-Meetings haben, wo die generelle Richtung für die Folge festlegen oder für halt die Staffel. Und dann gibt es verschiedene Departments, die verschiedenen Handlungsstränge ausformulieren, was dann wieder zusammengetragen wird. Aber ich denke schon, dass da... Ja, dass da verschiedene Leute verschiedene Storylines auch schreiben.
Dann kenne ich auf jeden Fall meine Lieblingsdrehbuchautorin, mein Lieblingsdrehbuchautor. Das ist dann die Person, die Durin macht.
Ja. Das ist auch cool, weil man merkt irgendwie, dass Anatars manipulative Art da so ein bisschen halt auf Stein trifft.
Ja.
Ja. Wie Durin danach auch zu seiner Frau sagt, so, Elrond würde nie so nette Sachen über mich sagen. Das war schon cool.
Ja.
Also,
ja. Ja. Genau, und hier noch der ganz wichtige Punkt, den wir vorhin auch schon mal hatten, dass jetzt Sauron diese Ringe ganz offensiv in so einer Extraszene berührt und kurz haben will.
Ja.
Ja, aber das war's.
Ja,
eigentlich
leider schon. Gibt's nicht so
viel. Ja, im Prinzip schon.
Zumindest bis dato. Und wir kommen zu
Isildur.
Und ich habe geschrieben, und seinem Pferd.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir erst reden über Spirit und seine Abenteuer.
Auf jeden Fall. Fast mein Zweitlieblings-Sidequest von der ganzen Ringe der Macht. Was eine geile Reise.
Also wirklich, also bei einigen Story-Arcs denke ich mir so, ja gut, holt mich jetzt nicht so ganz ab. Aber da musste ich wirklich einfach nur lachen. Ich dachte, okay, was ist das für, was? Wer hatte diese Idee zu sagen, okay, sein Pferd, so leiten wir das ein, wie der Isildur. Und das Pferd, wenn es dann aber da ist, nach dieser völlig abstrusen Reise und dem Kampf des Pferdes gegen die Orks und was weiß ich nicht alles, also es ist ja völlig wild, kommt das Pferd zu Isildur und macht dann da aber auch eigentlich gar nichts. Aber aufgrund des Pferdes befreit sich Isildur dann trotzdem. Was er vorher nicht geschafft hätte, ohne sein Pferd zu sehen.
Ja, also der Storystrang hat auch einfach angefangen mit so vielen Fragen. Also warum ist er auch in dieser Spinnhöhle? Also das habe ich was verpasst? Also das habe ich bei dem ganzen Strang von Isildur, von Arondir und diesen Menschenvolk da, habe ich das Gefühl, ich habe eine Staffel verpasst.
Ja, ich glaube halt, der wurde in dem Kampf da irgendwie getrennt und dann, okay, das kann ich mir noch irgendwie erklären, aber auch, dass sie dann sein Pferd dann nicht mitnehmen, weil sie dann sagen, okay, der ist halt ein bisschen störrisch.
Ja, gut. Pferd spürt es, ja.
Ja, dann lassen wir den halt jetzt komplett frei. Okay. Und das Pferd, was aber auch sofort, wo es hin muss. Es ist faszinierend.
Galoppiert da los und ich muss auch, ich muss sagen, ich fand es aber irgendwie auch einfach lustig.
Also, ja, lustig war es. Ich weiß aber nicht, ob es lustig sein sollte, aber ich fand es auch wirklich lustig.
Ja.
Also das schon.
Da habe ich mich auch gefragt, ob die da einfach wieder so Herr der Ringe-Vibes reinbringen wollten, wo Aragorn, sag ich mal, von seinem Pferd gerettet wird nach dem Waag-Angriff. Und dann wollten die nochmal Herr der Ringe-Lore reinbringen, indem die da, ich vermute mal, das sollte ja irgendwie auf Kankra anspielen.
Ja.
Entweder Kankra sein oder eine Schwester oder wie auch immer, weiß ich nicht.
Die haben teilweise die gleichen Kameraperspektiven genommen, als Isildur mit dem Pferd da rausreitet, wie bei Aragorn. Also das war ein Remix von Herr der Ringe.
Aber man hätte auch den ganzen Part weglassen können. Es gibt überhaupt nichts. Man hätte einfach sagen können, dass, weiß ich nicht, die Estrid, die dann später kommt, dass die Isildur da irgendwo verletzt rumfliegen sieht. Rumliegen sieht, nicht fliegen. Obwohl das dann
gar nicht so ist. Das ist ja auch lustig.
Ja, naja. Was haltet ihr von Isildur und Estrid, unserer nächsten Mini-Romanze?
Ja, für mich ist das die ganz klare Ersetzung oder ganz klare Austauschung von Bronwyn, die offscreen gestorben. Und also ich muss auch zugeben, da habe ich kurz nicht aufgepasst, als ich das geguckt habe. Und dann reden die halt darüber, dass die auf dem Feuer verbrannt haben. Und ich so, was ist passiert? Die war doch ultra wichtig in Staffel 1. Wie viel Zeit haben wir da irgendwie zugeguckt, wie sich Arondir und die so langsam umschwängelt haben?
Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich kurz gefragt, ach, die war am Ende von Staffel 1 scheinbar, irgendwo ist die gestorben. Aber scheinbar war das nicht mal so. Die ist wirklich offscreen gestorben.
Die ist offscreen gestorben, glaube ich, oder? Also
ich dachte dann auch, weil ich hab's die Folge tatsächlich heute Morgen erst gesehen, hab's mir auch so erklärt, dass ich das einfach nicht mehr weiß von Staffel 1, dass ich einfach vergessen habe, dass es am Ende noch so eine Szene gab. Aber wenn ihr das sagt, dann vielleicht echt offscreen.
Jetzt bin ich mir selber unsicher, aber das spricht schon für sich, dass man den Tod von ihr entweder nicht mehr vor Augen hat, weil sie
zwar wichtig war. Ich glaube, die ist nicht gestorben. Ich glaube.
Ich hab's, in meinem Kopf gibt's keine Synapsen, die sagen, ist sie, aber das heißt nichts, weil Staffel 1 das Ende fand ich halt.
Ja.
Letzte Folge kann ich mir an viele Sachen nicht erinnern. So.
Aber ich finde, noch kommt Estrid nicht an sie heran. Ich fand sie als Charakter eigentlich gar nicht so schlecht. Und bei Estrid weiß ich irgendwie nicht. Ich finde auch dann den, also ich springe jetzt direkt sehr hart, aber ich finde auch den Umgang mit dieser Wunde hinten, also generell dieses, ja, das ist so deren Masche, die brennen sich das hinten aus. Ja, ist ja total unauffällig. Hast du so ein 8 cm Brandwunde hinten am Rücken, wo normalerweise das Zeichen ist. Also ich weiß nicht, das ist alles irgendwie ein bisschen zerfahren wieder. Mhm. Und dann ist sie dann schlecht oder gut oder doch nicht. Und das ist auch so ein Hin und Her.
Ich finde sie insgesamt, also dieses schlecht gut und dass sie da so eine Verbindung zu den Südländern macht, die man ja sonst überhaupt nicht spürt oder sowas, die ja auch in, finde ich, Staffel 1 komplett wacky waren, also diese ganze Story-Arc, fand ich an sich alles ganz gut. Aber dass man dann, finde ich, auf fast schon lächerlich komödiantische Weise so ein Romanzending, doch nicht Romanzending da reinbringt. Ich meine, was ist denn mit, also eigentlich mochte ich Isildur bisher immer. Ich fand den irgendwie als Charakter und auch vom Cast sehr cool. Und dass er dann irgendwie sich dreimal versucht, an die ranzumachen und denkt, ich habe mich jetzt innerhalb von 3 Minuten verliebt, das ist es. Nee, wirklich nicht.
Für mich war das auch eher alles.
Man versteht auch gar nicht, wieso, ne? Also, wieso Isildur da auf einmal so
nee.
Involviert ist in sie.
Das ist, ja, es kommt recht schnell und gefühlt habe ich es leider auch nicht, ne?
Aber ich muss auch direkt fragen, ist die Auflösung von Folge 4 dann, dass ihr Mann sie wiederfindet? Oder ist das
Ihr Verlobter.
Den es wirklich gibt. Ich dachte, das wäre auch eine Ausrede. Aber
dachte ich auch. Und weil vorher wirkte das nämlich so, aber ich habe da so einen Verlobten. Keine Ahnung. Also kam für mich auch ein bisschen strange.
Das ist Silo aber auch vollkommen egal. Ist.
Also, das ist einfach gar nicht. Aber vor allen Dingen auch, ich dachte mir auch, da treffen die ja aufeinander und die sind doch eigentlich hart verfeindet.
Mhm.
Ja. Das merkt man in der Szene gar nicht.
Die sticht ihn doch ein Messer ins Bein, oder?
Irgendwo, aber das ist,
glaube ich, eher nicht am Anfang.
Unfall noch gewesen.
Ja, genau. Aber ich meine, am Ende.
Ach so.
Wo die Südländer dann kommen und dann kommt ja ihr Verlobter und umarmt sie und, oh Gott, wir haben dich wiedergefunden. Und dann sitzen die da alle einfach so beisammen.
Und das waren eben noch die Bösen.
Und das waren eben noch die hart Bösen, die wir auf jeden Fall bekämpfen müssen. Und plötzlich stehen die da alle so und es ist so, okay, ja, jetzt stehen wir alle nebeneinander, passt schon. Dann dachte ich mir so, warum passiert jetzt gar nichts? Das sind doch die Gegner.
Du schämst. Das ist richtig,
ja. Weil sie sagen ja auch zu ihr, also sie verurteilen sie ja auch wegen ihres Brandmals mit, du gehörst zu denen, den Menschenfressern und so weiter. Und also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das dann einfach so, dann kommt ihr Volk, also die Bösen, und dann...
Ach nee, nee, warte mal. War er nicht einer von den Gefangenen der Ents?
Genau, aber das waren die Bösen.
Ja, aber es sind ja die Bösen, und,
genau. Ja. Das sind ja die, die kurz vorher in dieser dunklen Waldszene überfallen wurden.
Ja, stimmt.
Deshalb, also das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben.
Nee, hast du recht.
Ich auch nicht. Also, dass sie, sag ich mal, so das Bindeglied oder das Zwischenglied zwischen den bösen Südlanden und den guten Leuten da sein soll, das finde ich nicht verkehrt. Also, so einen Charakter zu haben, der da irgendwie, weiß ich nicht, die den Hass gegenseitig irgendwie aufbrechen kann und dass man merkt, ja, es passt schon. Aber, nee, dass die jetzt da auch alle so dabei sind, fand ich auch etwas schwierig.
bei solchen Dingen sind, ist jetzt nur ein kurzer Ausflug, weil wir das Thema eigentlich schon hatten. Aber wir hatten ja darüber gesprochen, über die Dialogschwächen. Und das ist mir gerade eingefallen, deswegen möchte ich es kurz einbringen. Für mich war wirklich der beste Dialog, als die Elben halt, ne, in dem Wald sind und dann kommen diese Untoten. Kurz davor sieht der eine ja dieses Paar Augen und hört dieses Lied, ne, diesen Gesang. Und dann sagt er so, I guess I heard, und will halt sagen, was er gehört hat. Und Galadriel direkt so, heard? What did you hear? und also fällt ihm ins Wort, um dann zu fragen, ja, was hast du denn gehört, was er gerade eh schon sagen wollte? Und dann sagt er es halt nochmal. Also so ein bescheuerter Zwischenruf. Er wollte gerade schon sagen, ja, es hat sich angefühlt, als hätte ich gehört. Mm-hmm. Und sie fällt ihm wirklich ins Wort mit, heard? What did you hear? Also so...
Ist mir nicht aufgefallen, aber finde ich köstlich.
Müsst ihr euch nochmal anschauen. Das ist wirklich absolut absurd, dass sie da reingeht und dann nochmal nachfragt. Genau dasselbe, was er gerade schon sagen wollte. Naja, sorry, aber das fiel mir gerade ein wegen so unlogisch Sachen.
Wir sehen noch ein kurzes Schlammkäfer-Wurm-Monster.
Warte, wir haben vorher noch den ersten Auftritt wieder von Arondir, wo ich direkt wieder Arondir gesehen und kommt erstmal jetzt für eine abstruse Parkour-Einlage. Erinnert ihr euch daran? Der kommt mit so einem Dreifach-Salto von links ins Bild gesprungen, über diesen Wagen und dann nochmal mit einem Salto da drüber. Und du denkst so, komm an,
Dude. Pfeile schießen, easy.
Das war so übertrieben. Also, naja.
Das war
noch kurz. Also, ja. Das war der erste Auftritt von dem in der Staffel. Und ich dachte nur so, boah.
Ja, da muss man ehrlich sein, wenn man auch ein bisschen an Herr der Ringe zurückguckt, wie Legolas den Olifanten runterhaut. Ja, im Nachhinein betrachtet auch immer ein bisschen over the top, aber ja, es muss einfach nicht sein, ne? Ja. Also man kann auch so coole Kampfszenen hinbekommen, ohne jetzt den Dreifach-Parcours-Modus einzuschalten. Naja.
Ja.
genau. Ach stimmt, die werden dann noch von den Bösen gerettet, ja.
Das ist aber... auch wieder so eine Mini-Storyline, die einfach vom einen Moment in die eine, von der einen in die andere Richtung switcht, dass Theo halt erstmal sagt, hey, wir haben uns nichts mehr zu sagen, wenn es nach mir geht, dann gehen wir jetzt getrennte Wege. Dann ist er irgendwie in dem Wald, in den Bäumen, dann wird er irgendwie aus den Bäumen befreit. Also sieht man überhaupt wie? Ich hab's nicht gesehen.
Ja, die Ents.
Die Ents befreien. Genau. Okay, gut. Mhm. Und dann geht er halt zurück und sagt so, ah, danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, und dann sind sie gefühlt wieder Best Friends.
Das ist aber, da hast du vollkommen recht, das ist ein ganz großes Problem insgesamt bei der Ringe der Macht, dass keine Entwicklung sind, sondern solche Umentscheidungen ganz oft sind.
Ja.
Das war in Staffel 1 bei ein paar Sachen schon so. Und um ein kurzes Beispiel zu nennen, wo die Frage ist, soll Numenor mit in den Krieg ziehen oder nicht? Die sind irgendwie dagegen, zack, es fallen ein paar Blätter vom Baum und let's go. Und das ist überhaupt nicht mehr so, dass da irgendwie intrinsisch, also im Kopf der Leute, so ein langsames Umdenken oder eine Überzeugung in Dialogen festkommt, sondern zack, jetzt auch hier wieder, Theo, ich habe keinen Bock mehr auf dich, meine Mutter ist tot. Okay, danke für dein Versprechen. Bin ich bei dir.
Ich weiß auch gar nicht, wo sie jetzt mit Theo noch hinwollen. Also, der war ja eigentlich so ein bisschen korrumpiert von diesem Schwert. Das Schwert war ja nur der Schlüssel für den Schnauzer.
Ja, das war selbstverständlich. Das war eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Und jetzt?
Aber der hat eigentlich so ein bisschen seine, ich nenne es mal ganz gemein, Story-Berechtigung so ein bisschen verloren. Weil so dieser Story-Arc von ihm ist eigentlich ja abgeschlossen gewesen, ne? Mit dem Schwert into Staudamm.
Ja, das möchte ich auch nicht nochmal aufmachen, dieses Fass. Aber auch dieser Punkt, dass Theo wird irgendwie gefangen genommen Isildur bekommt das mit, dann gehen die zurück in dieses, ich nenne es mal Dorf, und dann so, oh nein, wir müssen Theo retten. Also das ist scheinbar auf einmal das Wichtigste überhaupt, dass Theo gerettet werden muss, wo ich mir denke, kam mir jetzt nicht so vor, als wäre das so die wichtigste Person vorher gewesen. Oder, Fragezeichen, ist das jetzt, weil Bronwyn tot ist und er jetzt der nächste Herrscher von denen sein soll?
Macht für mich nicht den Eindruck.
Macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Nee. Das heißt, was ich mir erklären kann, weil die ja so ein bisschen zu Arondir aufschauen, dass die dem die Priorität einräumen, weil Arondir sagt, hey, wir müssen den suchen, und dass die auf ihn hören, weil er so ein bisschen die Autorität gerade da in dem Dorf ist.
Ich kenne den Satz nicht mehr, aber ganz am Ende, wo halt dieses Gespräch zwischen Arondir und Theo ist, da sagt ja Arondir, ich habe ein Versprechen gegeben, und Theo sagt ja auch, ich habe ja auch ein Versprechen gegeben, und dann sagt er, ja, ich muss irgendwie, was sagt er denn nochmal? Ich hatte irgendwie sowas im Kopf wie, ja, ich muss jetzt hier die Leute anführen. Das ist sowas in die Richtung, ja?
Oh, das habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich wusste nur, dass er das hat mit dem Versprechen, dass Theo sagt, ja, danke, dass du es gehalten hast. Und dann sagt Arondir, ja, jetzt muss ich ein neues Versprechen halten. Ich muss da und dahin und die Spuren folgen von so und so. Also der Arondir sagt das, dass er irgendwo jetzt hin muss und das neue Versprechen halten muss. Und ich glaube nicht, dass Theo sagt.
Ich meinte, dass Theo das auch irgendwie sagt, aber das ist jetzt schon mal ein großer Unterschied auch zu den Hot D-Folgen. Ich habe jetzt jede von den Folgen einmal geguckt. Ich habe da nicht nochmal nachgelesen und sowas. Also wir sind, glaube ich, alle nicht so tief drin und haben alles doppelt geguckt und genau.
Ja, aber man läuft da ja auch Gefahr bei der Serie, wenn du halt tiefer einsteigst, dann wird alles nur noch zerfahrener und unlogischer. Okay. Also das, ich will da nicht an der Oberfläche kratzen. Ich will nicht wissen, was da drunter wartet.
Ja, okay. Ja.
Also. Ja. Weil was ich nämlich auch nicht verstehe, aber vielleicht ergibt das aber Sinn in der Serie, weil die mobilisieren ja alle, ne, mit dieser Rede da. Arondir steht da oben und sagt so, ja, packt alles schnell zusammen, beim ersten Licht ziehen wir los. Und dann zwei Szenen später gehen die zu dritt auf die Suche nach denen. Arondir, Isildur und Estrid.
Stimmt, aber ich weiß gerade nicht mehr genau das Gespräch, ob die irgendwo sagen, dass die vorhaben. Also,
dazwischen ist die Szene, wo rauskommt, dass Estrid eigentlich zu diesen Südländern gehört und sie weiß, wo die sind. Ja gut, aber das ändert ja nichts daran, dass die vielleicht alle danach gucken können.
Ja.
Das ist ein berechtigter
Punkt, ja. Oder fliehen die anderen und die gehen nur auf die Suche?
Soll ich sagen,
nee,
ich
hab keinen Schimmer. Ja.
Na gut, jetzt sind wir bei der Schlammschlacht.
der Schlammschlacht. Achso, ja. Ich wollte nur wissen, wie ihr es gibt ja die reisen ja zu dritter los und dann sinken die da ein, obwohl Arondir sagt, pass auf, wo ihr hintretet. Wie fandet ihr dieses Viech?
Überraschend. Hab's nicht kommen sehen irgendwie, da ist einfach auf einmal so ein krasses Vieh, und was im Schlamm lebt, was auch irgendwie ein Schlammvieh ist. Also sah schon fies aus, muss ich sagen. Ich fand Estrids Angstreaktion auch etwas untertrieben, weil sie hat so ein bisschen verdutzt geguckt, als das Vieh da so sie fast einfach aufgegessen hätte.
Ich meine, sie hat das CGI ja nicht gesehen.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Weil es sah dann schon doch ziemlich, ziemlich groß und ziemlich angsteinflößend aus.
Aber sie kommt mit ihrem Stock da? Und dann?
Ja, ich fand halt dann wieder, was mich da ein bisschen gestört hat, war dann der Comic Relief von Arondir.
Mit dem
Let's call it supper.
Ja. Yeah.
Ich habe ein Stück Fleisch mir noch gegönnt, während wir da um unser Leben gekämpft haben. Das fand ich ein bisschen schwierig.
Ja, ich fand den Build-up auch dazu irgendwie. Also du kannst ja so einen Monster-Fight eigentlich ganz cool machen, wenn du irgendwie vorher andeutest, dass da irgendwie sowas in der Nähe ist
oder
irgendwie, dass sich so ein bisschen aufbaut. Aber du kriegst dann ein Treibsand-Setup von, das ist offensichtlich Treibsand, das ist kein Monster, was ihn da irgendwie langsam runterzieht oder sowas. Und dann kriegst du Arondir, die werden verschluckt. Und denkst du, das ist schlecht? Wenn das Treibsand sind sie straight tot. Kannst nichts machen. Auch ein Stock hilft da nicht.
Ja, also damit hätte ich sie rausziehen können, dachte ich noch kurz.
Ich habe kurz gedacht, als sie dann den Stock da hält, ach, jetzt zieht Estrid zwei Männer raus mit dem Stamm. Ja. Und glücklicherweise war da so ein gigantischer Käferwurm, der die da raus katapultiert hat, weil wenn das Treibsand gewesen wäre, wäre einfach vorbei gewesen.
Ja. Ja, irgendwie, ich fand das fieser cool aus und sowas, aber ich fand die Intention, dass Estrid jetzt einen kleinen Switch macht und denen hilft, obwohl die nicht müsste, dass man sowas irgendwie reinbringt, verstehe ich. Insgesamt wirkte diese Szene aber für mich überhaupt nicht nach Herr der Ringe oder Ringe der Macht, sondern ich musste komplett an The Witcher denken.
Ja, stimmt.
Wo auch, dass er sich dann, er ist ja gefressen worden und schnitzelt sich aus dem Körper raus. Habe ich es richtig gesehen?
Ich bin mir nicht ganz, ich glaube, einer ist an dem Vieh dran und der andere.
Und Arondir drin?
Also Arondir ist schon sehr bematscht danach auf jeden Fall. Also, aber ich habe es auch nicht genau gesehen, weil das auch so, so schnell geht. Aber ich hatte da wieder den Vergleich mit der Kraken-Szene aus Herr der Ringe, bevor die in die Minen gehen. Und da fand ich auch wieder, weil es halt so out of nowhere einfach kommt. Mit dem Kraken irgendwie, das hat richtig eine krasse Bedrohung einfach. Und da hast du ja, die sind halt kurz weg. Dann sieht man das Monster überhaupt erst kurz. Und dann ist es aber auch schon wieder tot. Also.
Und es gibt Abendessen.
Ja, genau.
Ja.
Halt so random reingeworfen. Ja.
Mittel. Aber.
Aber das Monster sah cool aus. Dagegen kann ich nichts sagen.
Das ist richtig.
Wie aber wenn es jetzt der Witcher gewesen wäre, der in diesen Wald gegangen ist, um dieses Monster zu jagen, dann hast du ein Setup, so kann das funktionieren.
Ja.
Du gehst einfach einen Waldweg lang, versinkst im random Treibsand und dann kommt das Monster aus dem Boden geschossen.
Es zeigt einfach, dass der Weg gefährlich ist, aber mehr auch nicht.
Ja.
Und die Szene, dass Astrid den Switcherino macht und den hilft, kann man auch anders umsetzen. Dafür braucht es nicht so ein...
Das Einzige, was ich gut fand an der Szene, ist, du siehst die Schneise der Zerstörung vom Wald. Weil da ist so wirklich eine Schneise der Zerstörung, was ja später für die Ends wichtig ist, tatsächlich.
Ja. Ist richtig.
Ja. Das fand ich auch
cool. Hat aber nichts mit dem Monster zu tun.
Hat aber nichts mit dem Monster
zu tun. Okay. Überhaupt nicht.
Ja. Ja, nein. Aber ich finde Ends ein sehr gutes Stichwort. Mochtet ihr es nochmal, der nächste Fanservice, mochtet ihr es, Ends zu sehen? Und eine Endfrau vor allem.
Nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich mochte das überhaupt nicht. Ich kann gar nicht so genau sagen, wieso nicht. Aber irgendwie kam das für mich so random und dann auch wieder so, keine Ahnung, so angelehnt an Herr der Ringe mit, ja, wir werden jetzt von Weitem hergerufen und das mit Schneise der Zerstörung, dass sie das dann wütend macht, das verstehe ich schon, aber keine Ahnung, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Dinge, obwohl es ja Herr der Ringe ist, dass da einfach gewisse Dinge von Herr der Ringe keinen Platz für mich haben in dieser Serie. Und das ging mir bei den Ents so, die wirkten für mich ein bisschen als Fremdkörper. Also ich habe es mir jetzt nicht so gut gefallen.
Mir hat's gut gefallen eigentlich. Also fand ich die gar nicht verkehrt. Weil ich mochte irgendwie diese Geschichte von denen, also oder dieses also von Gefühl, dass die diesen Wald pflegen und dass sie alles mitbekommen, wie der zerstört wird und so. Also mich hat das nicht gestört.
Aber ich dachte, die reden auch gar nicht so viel. Und gerade Baumbart und so, der redet so wenig, wie er kann und so langsam, wie er kann. Und die anderen Bäume reden eigentlich gar nicht, sondern antworten halt auf Baumisch oder Entisch. Und die sind da am Quatschen und am Erklären. Und dann denke ich mir so, irgendwie, ja, aber wirklich so, ja, ach ja, und wir sind deswegen sauer, weil ja die Orks, die sind hier durchgestriffen und haben ein Feld der Verwüstung hinterlassen. Das finden wir nicht so cool. Und irgendwie passte das für mich nicht zu deren Charakter, wie ich ihn das Herr der Ringe kenne.
Ja, vielleicht, also das könnte ich mir noch erklären, dadurch, dass Baumbart, sag ich mal, dass das so weit später ist, dass die das Sprechen auch so ein bisschen verlernt haben und so lange jetzt schon da unter sich leben, es da keine Endfrauen mehr gibt und sowas, da gibt's ja auch dann vielleicht unter Kerl nicht so viel zu bequatschen und das weiß ich nicht. Ich muss aber auch sagen, ich fand's nicht so schlimm wie du, Marcel. Ich mochte die auch optisch, ich fand also, das gerade so in dem Dunklen, diese großen Viecher da zu sehen, fand ich ganz nett. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie nochmal vorkommen oder nicht, dass die eher in diesen komischen Bäumen da gefangen waren. Das fand ich eher weirder. Also dieses Baumgefängnis-Ding. Die Ents haben an sich ganz nett. Bin nur gespannt, ob da nochmal mehr vorkommen. Oder ob das jetzt nur einfach wieder, wir wollen einmal Ents zeigen. Ja.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, die wissen nicht wohin mit dieser Menschen-Arondir-Storyline-Narrative.
Ja.
Vielleicht hätten sie die einfach im Treibsand versinken lassen sollen. Und dann
Und dann hätte man mal so einen dramatischen Wendepunkt wirklich gehabt.
Ja. Das wäre auch stupid gewesen, aber das wäre halt so, ja. Da hatten die Schreiber dir keinen Bock mehr.
Ich muss auch sagen, ich fand immer sehr überraschend die Szene, wo Astrid von der Endfrau einmal so richtig weggefetzt
wird. Und auch das war wieder so eine typische Szene, wo ich dachte, das muss da ein bisschen Konsequenzen haben.
Ja, aber Isildur rennt da direkt hin. Nein. Naja. Ja, Ich habe so eine Befürchtung, wo das mit Isildur und Astrid hingeht, weil gerade als der Verlobte wieder da ist, geht Isildur ganz geknickt weg. Seine Welt ist zusammengebrochen. Arondor guckt ihn kurz an und ich denke mir, oh Gott, er macht das nicht noch furchtbarer, als es ist. Aber mal gucken. Hashtag furchtbar, das muss ich leider sagen. Wie gefällt euch Numenor?
Das hast du ja sehr neutral eingeführt, das Thema.
Ja. Ja, kannst du mich gerne fragen, wie ich fand.
Ja, ich muss sagen, du hast ja eben gesagt, so, wir wollen die Storylines ranken. Und Numenor ist auf jeden Fall im Moment ganz unten mit dabei. Weil, ich weiß nicht, also zum einen, den einzigen Charakter, den ich in Numenor immer mochte, ist Elendil. Und der macht nichts gefühlt, bisher zumindest. Und jetzt waren da so ein paar Szenen bei, die mir schmerzhaft vor Augen geführt haben, dass sie halt nicht die Schreiberlinge von Game of Thrones oder sowas sind, sondern die versuchen, einen Dialog mit Subtext zu schreiben und es tut einfach nur weh, weil es so hakelig ist, so steif, so billig. Ja. Also Numenor macht mir im Moment keinen Spaß.
Nee, mir auch nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Es ging schon damit los, dass diese Szene ja in dieser Bar ist. Und die dann so ein bisschen besprechen, ja, ne, wir wollen die jetzt irgendwie von der Königin wegziehen. Wie heißt er nochmal? Wie heißt nochmal der Cousin?
Farason,
genau. Und irgendwie auf seine Seite ziehen, ja, dass er dann irgendwie der Herrscher halt wird. Und dann sitzt hier die, guck mal, ich weiß schon deren Namen gar nicht.
Miriel?
Das sagt schon alles. Die jetzt blind Miriel sitzt da mit?
Nee,
nicht die Miriel.
Entschuldigung.
Er meint die Schwester von Isildur. Ja,
nee, weiß ich auch nicht.
Genau. Oder?
Die den,
ja, mit genau,
dem Palantir,
ja,
da war
genau, macht. Genau, ja. Genau. Die da aber am Anfang mit denen am Tisch sitzt und denen das dann so erzählen will. Und die reden dann schlecht über die Königin. Und dann kommt ja diese Szene mit, ja, hey, wer schlecht über die Königin redet, ne, der kriegt's mit mir zu tun, lass das lieber bleiben. Und dann kommt Schwenk zurück und das Gespräch läuft einfach 1:1 weiter. Mit, ja, welches krasse Geheimnis, das wir gegen die Königin verwenden können, wolltest du uns denn gerade erzählen? Hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil ich dachte mir, hä, der steht doch noch neben euch. Und hat gerade, dass er offensichtlich alles mitgehört.
Das generell in der Bar zu besprechen, ist halt so komplett, in der Lautstärke.
Also fand ich komplett absurd. Diese komplette Szene hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Nee. Also Numenor hat, finde ich, vorher in Staffel 1 schon nicht so richtig gecatcht bei mir. Und das hat es jetzt noch alles viel, viel schlimmer gemacht. Man hat irgendwie auch das Gefühl, das ist ja wirklich wenig, was man in diesen 4 Folgen bisher sieht von Numenor. Und dass das überhaupt nicht genug ist, um da irgendwie so einen spannenden Konflikt aufzubauen. Weil insgesamt, ne, wer wird Herrscher, bleibt das Miriel oder wird da irgendwie intrigiert gegen? Das könnte ja cool umgesetzt werden. Ne? Also da kann man ja eine Menge machen. Aber dann, wie das gemacht wird und dann kommt, ist am Ende auch wieder nicht, dass da eine tolle Intrige hintersteckt, sondern dann kommt da ein Vogel, ein fetter Adler und sagt, ach ja, jetzt sind wir alle für Pfarrer, so ein Let's Go. Furchtbar.
Vor allem auch, wie das dann einfach entschieden wird. So, also, zumal das Volk müsste doch eigentlich wissen, dass es wahrscheinlich ein krasses Ereignis war, dass bei ihrem Vater ein Adler bei der Zeremonie mit dabei war. Das wird ja auch noch gesagt, das ist ein super seltenes Ereignis, das passiert eigentlich nicht, davon kann man nicht ausgehen. Und wenn jetzt dieser Adler landet, bei ihrer quasi Wiederkrönung, dann muss doch eigentlich dem kompletten Volk klar sein, dass es eher ein Zeichen für sie ist. Also, weil die kennen diese Story doch. Und dann ruft aber einer, der Adler priorisiert Farason und alle, jawohl, Farason.
Das macht, ich meine, so da könnte man immerhin noch hier, um so ein bisschen die andere Seite zu argumentieren, sagen, dass Farason halt so viele von seinen Leuten in diesen Thronsaal gebracht hat und die halt offensichtlich, dass er es schafft, diesen Moment zu turnen in seiner, aus seiner Perspektive, ja. Er steht sehr günstig, muss man sagen, da am Balkon.
Äußerst, ja.
Ja, also, aber das würde ich vielleicht noch so durchgehen lassen.
Ja, aber das ist dann halt auch wieder so ein Zufall, ne? Wie Tobi schon sagt, das könnte ja eine gut durchgeplante Intrige jetzt werden, wo man wirklich dann auch nicht weiß, wer spielt auf welcher Seite, welches Spiel wird da gespielt. Stattdessen ist es wieder ein Zufallsereignis, wie so häufig. Weil eigentlich schafft Miriel es ja ganz gut in ihrer Rede, das alles so zuzusagen. Gut, dann kommt das mit dem Palantir. Das ist ja quasi die Intrige, die dann eigentlich stattfindet. Und dann denke ich mir, warum lässt man es denn dann nicht dabei? Bei diesem Faktor, der es das Volk unsicher macht, weil das halt irgendeine elbmystische Technologie ist, mit der die einfach nichts anfangen können, die denen Angst macht. Und lässt es sich darüber entwickeln. Aber nein, es wird dann so künstlich beschleunigt durch diesen Adler. Also too much wieder in einer Szene irgendwie. Da wollte es wieder besonders groß und besonders imposant machen. Das sieht auch gut aus. Ich finde, das Bild ist gut. Ja, wie der Adler da draußen sitzt und er dann da vor diesem Balkon, diesem Adler gegenübersteht. Das ist optisch, habe ich da nichts zu bemängeln, aber inhaltlich.
Ja, und so hatte nämlich, glaube ich, Folge 3 geendet. Und danach war ich, dachte ich mir, boah, Was eine Kacke.
Was ich noch schlimmer fand, war nicht die Krönungsszene an sich, sondern ich glaube, es war eine Szene davor, wo diese random Frau kommt und die Königin ohrfeigt.
Ja.
Ja. Ich habe das gesehen, ich musste anhalten, dachte so, was zur Scheißhölle? Wie kann das denn passieren? Kopf ab!
Ja, ehrlich.
Da brauchst du so einen Damon Targaryen.
Ja, das ist ein Unding.
Ja.
Also, egal, ob die jetzt irgendwie da, weiß ich nicht, eine Schlacht verloren hat oder sowas, das ist deine Königin und du ohrfeigst die und nichts passiert.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du schon locker in den Kerker kommen, wenn du was gegen die Königin direkt vor ihr sagen würdest. Ja. Im Sinne von, ich hasse euch oder was weiß ich. Das müsste schon eine krasse Strafe nach sich ziehen. Aber sie zu ohrfeigen.
Ja, also das
war... Ja, dann wollten die zeigen, dass die Muriel aber ganz gesonnen ist und das mit Ruhe regeln möchte und was für eine gute sie ist. Und das hat... Das, nee. Ich muss auch leider sagen, die hatte vorher auch echt nicht funktioniert. Und ich, so traurig das ist, wenn Numenor jetzt Mini-Spoiler, das wissen ja alle, irgendwann untergeht, dann denke ich mir, ja.
Okay.
Ist schon in Ordnung.
Das war schon der beste Kurs.
Ja, dafür, dass das so ein wahnsinnig krasses Reich damals war. Und ja, so,
davon spürst du halt auch nichts
irgendwie, ne? Die indirekt die Vorfahren von Gondor und die so richtig viel gemacht haben und ah, nee.
Aber Tobi, das wird doch gesagt. Zu Hause haben wir Aquädukte. Da haben wir Wasser in den Zimmern.
Ja, hast du vollkommen recht.
Da kommst
du
doch rüber.
Komm doch mal vorbei, Erstritt.
Ja, dann auch wieder in diesem Kontext. So.
Willst du mein Aquädukt sehen? Der Numenor-Riss.
So. Ja.
Ja.
Also, es gibt ein paar Dinge, die bergauf gehen, meiner Meinung nach.
Mhm.
Möchte ich auch noch mal eine Sache sagen, wo ich es cool finde, insgesamt in Folge 4, wie diese Elbentruppe von den 5 Leuten, dass die da, sag ich mal, loswandern und zusammen ein Abenteuer erleben. Also irgendwie hatte ich bisher selten so eine Sache, ja, wo man das so hat. Da hast du natürlich diese paar Reiseszenen, die ähnlich sind wie bei die Gefährten und so. Davon möchte ich irgendwie mehr sehen, ja, in so eine Richtung. Ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie mehr. Ja, aber wir wollen noch einen kleinen...
Oh, sorry, nee, das finde ich auch gut. Was mir dabei aber halt auch wieder fehlt, ist das große Ziel. Weil das Ziel ist einfach nur noch Elendil zu reisen. Und mit
Celebrimbor zum Wahn.
Aber es ist halt so ein vermeintlich läppisches Ziel. Wenn die jetzt irgendwie das Ziel hatten, ja, wir müssen jetzt nach Mordor reisen und da halt irgendwie...
Ring ins Feuer werfen.
Ja, das ist halt...
Stell dir mal vor, die wüssten, dass Sauron bei Celebrimbor ist.
Ja, so dann hätte das direkt einen anderen Impact.
Das hätte direkt so, scheiße, was macht der mit dem?
Ja. Und dann verstehe ich auch, dass sie sagen, wir müssen da so schnell wie möglich hin, weil wir wissen überhaupt nicht, wie der den beeinflusst und keine Ahnung. Und dann weißt deswegen du auch, die kommen da hin mit der klaren Intention, irgendwie gegen Sauron zu kämpfen oder ne, den herauszufordern oder irgendwas zu machen. Aber die werden da ankommen und kennen halt diese andere Person überhaupt nicht, weil der hat ja seine Gestalt gewechselt. Und ich hoffe wirklich, ist egal.
Hat er die Gestalt genug gewechselt, dass man ihn nicht mehr erkennt?
Ja,
das ist dann eine ganz große Frage.
Da kann man auch drüber streiten, ja.
Das weiß ich noch nicht so. Ja. Lass mal noch schnell, jeder haut seine 2 Lieblings- und seine 2 Hasscharaktere raus.
Charaktere oder Narrativen?
Ja, das hängt ja indirekt auch ein bisschen zusammen. Starten wir mit dem Schlechten, damit wir mit was Positivem enden, weil mir tut es immer wieder ein bisschen weh, auch wie viel man darüber hatet. Einfach weil man von oben von Herr der Ringe herab blickt.
Ja.
Aber es ist durchaus. Falls hier irgendjemand in den Kommentaren ist, der Herr der Ringe nie gesehen hat und jetzt Ringe der Macht guckt, da würde mich mal wirklich interessieren, wie funktioniert diese Serie ohne Background-Wissen, aber auch ohne diese tolle Trilogie vorher schon gesehen zu haben. Also vielleicht, ja, weiß ich wirklich nicht. Finde ich spannend. So, Niklas, wen hast du?
Sag's als schlecht. Schlecht zuerst. Numenor. Und also ich gehe jetzt nach Narrative.
Mhm.
Ich finde Numenor grottig. Und ich glaube, dann halt den Isildur
Südländer
Storystrang, obwohl ich auch mit dem Nori Storystrang meine Probleme habe. Ich gehe mal mit den Südländern und Numenor.
Ich schließe mich ganz schnell an.
Ja, Numenor nehme ich auch und ich wollte Arondir sagen, was ja im Prinzip dann in dieselbe Kerbe schlägt.
Ja, und wen habt ihr auf Nummer 1? Ich nehme schon mal Durin.
Ich bin wirklich interessiert an Annatar. Also der Elben-Version von Sauron.
Das, ich sag mal drei, die mich wirklich, weil man wirklich über das Positive rausgehen. Und ich finde drei, die mich interessieren und denen ich auch Spaß habe zuzugucken, ist halt Sauron, die Storyline, Durin und Elrond mag ich nach wie vor auch.
Ja, Sauron hatte ich meine Schwierigkeiten mit, deshalb nehme ich jetzt auch drei, tut mir leid. Durin, auch Elrond, weil ich den auch cool finde. Und ich finde den Nori-Arc oder den Gandalf-Arc nicht so ganz schlimm wie du. Deshalb würde ich die noch reinwerfen, weil die ein paar gute Sachen haben.
Darf nur kein Tornado nochmal kommen.
Darf schon, aber dann sollte halt was passieren.
Dann sollte es wenigstens Sharknado sein.
Ja.
Und ich wäre nicht mehr überrascht. Okay.
Aber was ich interessant finde, ich weiß überhaupt nicht, wo es mit den nächsten vier Folgen hingeht. Ich weiß überhaupt nicht, wo die zweite Staffel hinführt, wo das überhaupt enden soll. Keine Ahnung.
Ich sag mal so, ich freue mich auch leicht auf die letzten vier Folgen. Also ist jetzt nicht so, dass ich da komplett denke, ich habe überhaupt keinen Bock, weil das war zeitweise bei der ersten Staffel der Fall, dass ich die nicht mal geguckt habe, als die rauskam, sondern irgendwann. Deshalb, ja.
Ich bin auch besser gestimmt als am Anfang der zweiten Staffel. Deswegen, also, who knows?
Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht machen wir nach der gesamten Staffel nochmal so eine Abschlussbesprechung.
Ja, auf jeden Fall.
Hätte ich auch gesagt.
Ja, das sehe ich auch. Haut uns wie immer in die Kommentare, wie ihr es fand. Was ist euer Lieblings-Story-Arc? Was ist die furchtbarste Szene? Und damit
Rappen wir das ab.
Rappen wir das ab.